Andi, wie stehst du zu Burritos?
Galaxien-Burritos. Also ja.
Also, kann man mit Ja auf diese Frage antworten? Ich bin mir noch nicht so ganz sicher.
Ja, natürlich kann man auf diese Frage antworten.
Wie stehst du zu Burritos? Ja.
Ja. Du weißt genau, was ich meine, wenn ich dir sage, ja.
Ja, definitiv. Ich glaube, damit ist alles gesagt. Damit haben wir die Grundvoraussetzung für diese Folge gelegt. Und wir können einfach drüber sprechen, über das, was in der Folge passiert und über vieles andere, so wie ihr das von eurem Lieblings-Star Trek-Podcast gewohnt seid.
Ihr hört einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek.
Herzlich willkommen, wir öffnen das Discovery Panel zur sechsten Folge der zweiten Staffel Star Trek Prodigy, die das beschreibt, was wir beide sind. Imposter-Syndrom, also das ist, wir sind kein Syndrom, aber ach, ihr wisst schon, das Imposter-Syndrom. Auf dem Panel heute.
Andreas Dohm.
Und Sebastian Sonntag, wir sind doch keine Podcaster, oder?
Nein. Wir tun nur so.
Wir tun nur ja. So. Also ich meine, die echten Podcaster, die machen ja ganz andere Sachen.
Ja, ich zweifle auch jedes Mal, wie ich eigentlich in diese Position gekommen bin, hier einer von Deutschlands Top-Podcastern zu sein.
Das ist keine Ahnung. Das ist völlig surreal.
Ich verstehe es überhaupt nicht, wie das passiert sein konnte. Ich habe immer Angst, dass ich auffliege.
Ich glaube, es liegt an unserem hohen Grad an Perfektion, die wir diesem Podcast zuteil werden lassen.
Ja, ja. Ich denke auch immer, es liegt an der großen Kompetenz, aber dann weiß man ja nicht.
Nee, man weiß es nicht, ja.
Ich glaube, wir müssen das gleich nochmal gerade rücken, was eigentlich das Imposter-Syndrom ist. Aber dazu später mehr, würde ich sagen. Sebastian, wie geht's dir?
Okay, würde ich sagen.
Also okay-ish.
Okay-ish, ja. Es ist auf jeden Fall besser als in der letzten Woche. Also nochmal Entschuldigung bitte für das, was ihr euch anhören musstet. Das klang ja teilweise wirklich. Teilweise wirklich nicht. Also ich hab versucht, alle größeren Räusperer, Huster, Rotz- und Wassergeräusche rauszuschneiden. Ich hoffe, es ist mir in großen Teilen gelungen. Es geht heute
sehr,
besser.
Sehr, sehr viel Körper hier im Podcast.
Es war sehr viel Körper. Ich habe jetzt eine Sammlung von Körperlauten, auch von uns beiden im Übrigen.
Sehr gut. Das ist alles im Giftschrank.
Ja, absolut. Es geht ein bisschen besser, aber ihr hört es vielleicht so hundertprozentig, ist die Stimme noch nicht kompletto am Start, aber ich kann wieder ein bisschen besser reden. Vor allen Dingen sind die Grundvoraussetzungen wieder besser, weil irgendwie so rund um unseren Podcast-Tag, da habe ich echt gedacht so, Alter, es geht gar nicht mehr weiter. Also es klingt jetzt dramatisch. Also ich meine so das mit dem normalen Alltagsleben so. Ne? Normalerweise habe ich Allergie und ja, dann stört das, dann nervt das, dann schnieft oder weiß ich nicht, kriegt man mal schlechter Luft oder so. Aber ich kann die Dinge machen, die ich so machen kann. Also es gab jetzt wirklich so ein paar Tage, wo ich echt eingeschränkt war. Ich hoffe und klopfe auf Holz, dass das jetzt das Gröbste gewesen ist. Und ich höre jetzt gleich mit diesem Monolog wieder auf hier.
Wir hören dir zu, alles gut.
Es hat ja geregnet. Du bist ja ganz woanders.
Ja.
Dazu können wir gleich auch noch vielleicht das ein oder andere Wort fallen lassen. Aber hier in Köln hat es heute tatsächlich geregnet, sogar mit so einem Mini-Gewitter. Das hat mir echt ganz gut gefallen. Und Regen, das braucht diese Welt ja, also diese Welt sowieso, aber unser Deutschland hier nach der langen Trockenphase sowieso. Aber ich habe jetzt auch so ein bisschen Hoffnung, dass das vielleicht die Pollensituation ein bisschen beruhigt.
Das hoffe ich doch auch, wobei, also ich bin zwischendurch mal in der Apotheke gewesen, habe mir auch noch so weiteres Zeug geholt. Ich habe mir so Nasenspray und so Augentropfen geholt.
Oh, ich habe auch Nasenspray. Hast du den mit Cortison, das gute Zeug?
Genau, das gute Zeug geholt. Das ist ja mittlerweile nicht mehr verschreibungspflichtig. Du kannst es einfach in der Apotheke kaufen.
Was ich krass finde.
Ja.
Das war mir gar nicht bewusst, aber das bringt tatsächlich was.
Ja, mir hat es auch ziemlich viel gebracht, ehrlich gesagt. Also, Oder danach ist die Histaminbelastung in Deutschland wieder runtergegangen. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall komme ich besser damit klar. Das ist ganz hervorragend. Ja.
Ich habe das wieder abgesetzt jetzt seit ein paar Tagen und bin jetzt nur noch auf Antihistaminika und komme wieder so halbwegs klar. Also es ist wieder okay. Also ja.
Sehr schön. Das freut uns doch alle irgendwo.
Ja. Und du klingst auch so, als würdest du klarkommen. Das ist ja schon mal das Wichtigste, wenn wir beide klarkommen.
Ja.
Dann können wir fast theoretisch über einen Podcast sprechen. Aber vielleicht, du bist far, far away in another country. Und wenn ihr diesen Podcast öfter hört, dann wisst ihr immer dann, wenn Andi weg ist, dann ist er zwar weiter weg als, weiß ich nicht, mal eben hier um eine Ecke, so wie sonst immer. Ja. Aber so weit weg dann aber auch nicht.
Nein, ich bin in der Regel immer in einem französischsprachigen Ausland, dem größten französischsprachigen Land, muss man an dieser Stelle sagen.
Aber nicht also flächenmäßig. Also,
meinst du nicht?
Also ich weiß nicht, ob Kanada dazu zählt, aber in Kanada wird ja zumindest in Teilen, ne? Und Kanada ist einfach endkrass, mega crazy groß.
Ja, aber Kanada ist ja mindestens bilingual, wenn nicht sogar mehr, weiß ich nicht genau. Aber, ja, keine Ahnung. Ich bin in Frankreich, so. Ich bin oft in Frankreich.
Was sprechen die da noch? Murphisch?
In Kanada?
Ja.
Englisch.
Also Englisch, Französisch, ja.
Richtig, das heißt schon bilingual. Dann,
nein, aber du hast ja gesagt, wenn nicht noch mehr.
Ja, keine Ahnung, ob die da irgendwie noch irgendwie irgendwelche Sprachen von irgendwelchen Indigenen sprechen, ich weiß es doch alles nicht.
Sie sprechen auf jeden Fall nicht mehr mit Trump, das zählt vielleicht auch zur Sprache.
Das ist Sprachlosigkeit. Nee, genau. Ich hab die bisher anstrengendste Arbeitswoche hinter mir und das, obwohl, also ich habe Freitag tatsächlich, wenn man mal die Freitagnacht noch abzieht, dann habe ich Freitag tatsächlich nur einen Arbeitstag von ungefähr 5 Stunden gehabt.
Aha.
Und trotzdem komme ich, glaube ich, insgesamt in dieser Woche auf knapp 70 Stunden, die ich gearbeitet habe.
Oh, deswegen, Jesus, ey.
Es war wirklich eine sehr, sehr anstrengende Woche. Und ich bin dann Freitag Mittag gen Frankreich aufgebrochen und habe noch nie so viele Raste gemacht. Ich habe zum Beispiel ein gutes Stündchen auf einem Parkplatz in Luxemburg geschlafen. Das ist auch ganz, ganz neue Erfahrung. Ja. Aber
das ist übrigens, finde ich mega wichtig, ne, dass man das irgendwie macht und dass man sich, gerade wenn man so irgendwie übermüdet von so einer stressigen Woche, in den Urlaub aufbricht und denkt so, oh, ich fahre die Nacht jetzt noch durch. Don't do that. Ja, also macht schön Päuschen und so. Das finde ich auch echt, das auch ein Learning in den letzten Jahren gewesen, dass man lieber eine Pause mehr macht als.
Absolut, und so Powernaps und auch keine Ahnung, mal eine Stunde zu schlafen, das hat mich dann wirklich sehr weit gebracht, dass ich um 11 Uhr erst tatsächlich die Nachtruhe gewählt habe, irgendwo in Frankreich an der Sorne. Sehr schön.
Oh.
Und bin dann jetzt hier am Mittelmeer angekommen. Seit gestern hier und.
Schön.
Ja, ich könnte jetzt gerade aufs Mittelmeer gucken, wenn es nicht dunkel draußen wäre, tatsächlich.
Ach so, ja,
jetzt
in Frankreich wird es also auch dunkel.
Das Mittelmeer mehr auf mich, weil hier drin ist es hell, draußen ist es dunkel. Alle Leute, die hier vorbeigehen, wobei ich ein bisschen erhöht über dem Weg bin, können hier jetzt gerade reingucken und wundern sich, was dieser komische Mann da macht. Aber das ist überhaupt nicht schlimm. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt.
Ich finde es gut, dass du gesagt hast, was der komische Mann da macht und nicht, was der Mann da Komisches macht. Also das Komische hat schon die richtige Bezugsgröße.
Ja, absolut, ja. Absolut. Ich bin mir auch das bewusst. So.
Also du opferst deinen Urlaub auch, damit wir hier über Star Trek sprechen können, das finde ich gut. Ich opfer meinen Nachtschlaf, damit wir über Star Trek sprechen können. Das bringen wir alle ein paar Opfer. Was bringt ihr für Opfer, damit ihr diesen Podcast überhaupt noch irgendwie zu hören bekommt? Weil es werden ja immer länger diese... Schreibt es uns bei Patreon, genau.
So,
apropos
Opfer. Nein, wir werden halt vielleicht eine etwas kürzere Folge machen. Ob das geklappt hat, werdet ihr jetzt schon in der Anzahl der Minuten sehen, die denn da angezeigt werden auf eurem Podcast-Player. So, Sebastian, du hast Feedback vorbereitet für die letzte Folge. Observer's Paradox.
Ja, Folge 5. Folge 5. Es war ja einiges thematisch, was wir da so reingegeben haben an Kontroversen und an Absolut. Diskussionen. Die werden wir hier und da...
Starke Folge von uns, fand ich.
Ja, richtig stark.
Muss ich einfach mal so sagen.
Ist eine richtig starke Folge.
Also, wir waren krank, aber ich fand es inhaltlich eine richtig starke Folge.
Absolut.
Also, muss man auch mal so sagen.
Sie hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Das ist ja auch nicht schlecht, ne? Wenn man am Ende dann auch so einen Podcast macht und es macht dann vielleicht sogar noch Spaß. Euch hat sie offensichtlich auch mehr oder weniger Spaß gemacht. Also es gab Leute, die mussten diese Podcast-Folge mehrfach hören oder haben sie sich vorgenommen, sie mehrfach zu hören. Erstens, weil sie nicht so schnell folgen konnten, weil sie sich immer wieder haben ablenken lassen, beziehungsweise oder das Umgekehrte war der Fall, dass sich Menschen in diesen Themen verloren haben, die wir noch bevor wir überhaupt über Star Trek geredet haben, die wir angeschnitten haben, wobei das ja alles irgendwie auch ein Stück weit mit Star Trek zu tun hatte. Und die dann dem Star Trek Podcast nicht mehr folgen konnten, quasi dem wirklichen Star Trek Teil. Es ist anspruchsvoll, ja. Das ist schon hier, also, ne, da muss man schon auch mal, ja, hinterherkommen.
Ja, auch wir kennen unsere Zielgruppe nicht, genau wie Prodigy. Das ist,
ja, absolut.
Wir besprechen eine Kinderserie und machen dabei ein Soziologieseminar.
Ja.
Und Prodigy auch. Also dementsprechend läuft doch.
Absolut läuft. Ich gehe einfach mal so ein bisschen durch das Feedback durch. Also es gibt viele Dinge, die ihr geschrieben habt und auch vieles sehr ausführlich. Ich versuche mal eine kurze Zusammenfassung und fange mit der freudigen Nachricht an, dass Gifty jetzt seit Folge 4 endlich wieder in der Prodigy-Begeisterung mit drin ist. Glückwunsch.
Hallo Gifty.
Wir werden das ein oder andere von Deftone hören hier, vielleicht zum Thema Alter. Deftone schreibt, natürlich weiß ich, dass du, Klammer auf Andi, jünger bist als Sebastian. Man braucht nur zwei Folgen von euch zu hören, dann weiß man das. Das wiederum verstehe ich überhaupt gar nicht. Was soll das denn heißen?
Naja, weil ich sage, in der Regel.
Nur weil ich Colt Sievers kenne, oder was?
Ja, du bist doch die Unknown Stuntman.
Ich bin die Unknown Stuntman. Und ja, du bist ein paar Jahre jünger als ich, also es geht immer noch um Andi.
Ja.
Aber da Frauen statistisch länger leben, sollte diese Differenz ausgeglichen werden. Und falls nicht, dann sollte Sebastians Lebenserwartung mit meiner korrelieren, da er nicht viel älter ist als ich. Als Kommentar darauf, dass Leute denken, ihr könntet gleich alt sein, schreibt sie noch drunter. Ich finde es sehr gut, dass ihr sehr darauf geachtet habt, dass ihr immer gut auch hingeschrieben habt, was zu welchem Themenbereich an Kommentaren gehört, weil das könnte ja auch schnell unübersichtlich werden. Punkt.
Ja.
Gifty schreibt noch hinzu, wir dürften also ziemlich gleich alt sein. Ich habe mich dann gefragt, wer dieses Wir ist. Also hat Gifty damit unsere Zielgruppe analysiert? Also sind wir alle gleich alt?
Ich glaube, du und Gifty.
Achso, ich dachte, das wäre so eine, weil du gerade auch von der Zielgruppe gesprochen hast, das wäre so eine Generalanalyse gewesen. So. Dieser Podcast ist von zwei Menschen gemacht, rund um 35 und es hören.
Ich würde jetzt Gifty auch nicht als General beschreiben. Also das ist, keine Ahnung, so. So ist sie bis jetzt nicht aufgetreten.
Sota, mein Feedback bis zur 53. Minute. Auch das finde ich sehr schön, dass ihr jetzt immer dazu schreibt, wie viel ihr von diesem Podcast schon bewältigt habt. Das haben einige von euch gemacht. Spannende Abschweifung.
53 Minuten, da waren wir noch nicht in der Folge.
Nicht mehr im Ansatz. Ja, es gab irgendwen, ich weiß nicht mehr, wer es von euch gewesen ist, der, ich glaube, so nach einer Stunde irgendwas uns dazu gratuliert hat, dass wir jetzt den Folgentitel schon mal genannt haben. Spannende Abschweifung zum Thema KI von euch beiden. Auch ich teile viele Gedanken diesbezüglich und werde mir diesen Part erneut anhören. Ah ja, genau, das war diese Geschichte, um gegebenenfalls treffenderes Feedback zu geben. Aber das Wichtige kommt jetzt. Das hat nämlich nicht nur Sota geschrieben. Jedoch empfinde ich das Thema gesondert, vielleicht sogar in einem eigenen Format besser aufgehoben als in einer Podcast-Folge vorangestellt als Abschweifung im Feedback. Solch gesellschaftspolitische Themen mit KI-Bezug sind richtig und wichtig und dürfen meiner Ansicht nach nicht in einem Star Trek-Podcast als nebenbei daherkommen. Gerne mehr von euch zweien, im Fall dann als eigenes Format.
Mhm. Ja, klar.
Ja, machen wir neuen Podcast.
Wäre auch anschlussfähig für mehr Menschen als tatsächlich, ne? Also
wegen Star Trek. Star Trek stört auch ein Stück weit in unserem Podcast in letzter Zeit. Genau,
wir verstecken ja gerade unsere Gesellschaftsanalysen hier irgendwo in der Kinderserie. Wie gesagt. Also das ist alles nicht so schlau, was wir hier tun, aber das war es noch nie, ehrlich gesagt, Leute. Das war es noch nie.
Aber das ist ein Stück weit vielleicht auch unser Erfolgskonzept. Nicht schlau.
Ja. Genau, ja. Nicht schlau, genau. Ja. Und ihr müsst einfach den Leuten erzählen, Leute, hört mal diesen Podcast. Wie, der ist zu Star Trek Prodigy? Ja, ist egal. Ist egal, hört ihn einfach.
Es geht trotzdem um KI und soziologische Konzepte und weltpolitische Ansichten und Zukunft und so.
Heute übrigens auch wieder. Ich hab noch ein Follow-up auf das Thema von letzter Woche
mitgebracht. Sehr schön. Deftone hatte auch noch ein paar Follow-ups zu den Themen von letzter Woche. Kurzer Kommentar zum eurem Vorlesen meines Quantenkommentars. Also wir machen jetzt Kommentare zum Vorlesen von Kommentaren. Da sind wir.
Die Kommentare-Kommentiershow.
Sebastian, das bin ich. Du hast beim Vorlesen die Frage vergessen, wann waren Quanten noch Theorie? Ich entschuldige mich in aller Form. Manchmal fasse ich zusammen, manchmal übersehe ich auch Dinge. Eins von beiden könnte passiert sein. Deftone sagt dann nämlich, denn genau das hattet ihr ja sogar mich in der Besprechung von Temporal Mechanics 101 gefragt. Es wirkte im Feedback daher etwas zusammenhangslos, warum ich über Quantenphysik geschwafelt habe. Aber das ist auch nicht schlimm.
Das stimmt. Nein, aber ich glaube, wir haben das im letzten Feedback schon wieder verstanden. Ja.
Gut, also sorry, wenn ich da irgendwas vergessen haben sollte. Was ich übrigens sehr interessant fand, schreibt Deftone dann hinten dran noch, war die Erklärung, warum Teilchen oder Nachtisch immer geht, obwohl man schon satt ist. Danke dafür. Da wurde ich von verschiedenen Menschen angesprochen in meinem Umfeld. Ja. Das scheint offensichtlich.
War ein wichtiges Thema.
War ein wichtiges, absolut. Ja, Teilchen sind immer ein wichtiges Thema. Deswegen bleibe ich noch einen Moment bei der Physik und bei Deftone. Okay, ich muss noch einen Physikkommentar loswerden. Schreibt sie denn, was mich jedes Mal stört, ist, was die wissenschaftliche Grundlage ist, dass jede Entscheidung eines Menschen ein neues Universum erzeugt, was ihr auch in dieser Besprechung behauptet. Also
ja, gibt's keine.
Genau, also behauptet ist auch ein großes Wort, genau. Deathstone schreibt, dass sie das letztes Jahr schon mal auf unserem Blog kommentiert hat, haben wir offensichtlich übersehen, hat dann sich aber an die Allwissen oder das Allwissen ChatGPT gewendet. Ein kurzer Auszug, auch aus deinem Auszug, weil das war auch schon ein Auszug, also ein Auszug aus dem Auszug. Die Idee, dass jede Entscheidung ein neues Universum erzeugt, ist eng mit der sogenannten Viele-Welten-Interpretation der Quantenmechanik verbunden. Das Richtig. Ist natürlich nicht wissenschaftlich belegt, aber eine philosophisch spannende Vorstellung, die viele fasziniert.
Richtig.
In Wirklichkeit ist die Viele-Welten-Theorie nicht direkt auf unsere Gedanken oder Entscheidungen anwendbar. Sie bezieht sich auf Quantenprozesse. Fazit, die Idee, dass jede Entscheidung ein neues Universum erzeugt, ist inspiriert von echter Physik, aber stark vereinfacht und ausgeschmückt. Trotzdem macht es total Spaß, darüber nachzudenken, gerade wenn es ums Was-wäre-wenn geht. Ich finde es übrigens sehr nett, dass da sagt Dev doch hinten dran auch nochmal, wie nett ChatGPT hier so ins Chatten gerät, ne?
Ja, auf jeden Fall. Aber ich möchte das vielleicht auch nochmal betonen. Das ist eine Interpretation von mir über das Dasein. Das ist natürlich auch nicht speziell von mir, sondern die gibt es halt in dieser Welt. Aber in mir ist sie sehr sympathisch. Und das ist Metaphysik. Also das hat tatsächlich, das kannst du nicht wissenschaftlich belegen. Das ist natürlich überhaupt nicht in der, man ist nicht mehr in der Lage, das Multiversum wissenschaftlich zu belegen. Zumindest derzeit noch nicht. Ob das irgendwann geht, ich weiß es nicht. Ich wüsste auch nicht, mit welchen Begriffen man das ausdrücken sollte. Aber das ganz nebenher. Ich finde, da sind ganz, ganz viele philosophische Konzepte mit verbunden. Keine Ahnung. Zum Beispiel gibt es das Konzept der ewigen Wiederkehr des Gleichen bei Nietzsche. Ne? Also das kannst du dann irgendwie wissenschaftlich begründen. Ne? Irgendwann wird alles wiederkommen. Das liegt daran, dass Zeit unendlich ist, Materie aber endlich. Das heißt, es gibt eine endliche Zahl von Kombinationen, wie Materie verbunden werden kann. Ne? Und es gibt aber unendliche Zeit. Das heißt, es wird auf jeden Fall alle Zustände dieses Universums werden wiederkommen. So, so kannst du das dann wissenschaftlich auslegen, was Nietzsche mit der ewigen Wiederkehr desgleichen meint. Aber im Endeffekt meint Nietzsche damit ja nur, liebe dein Schicksal, weil dein Schicksal kannst du sowieso nicht ändern und dementsprechend fange an, dein Schicksal zu lieben. Amor fati. Ne? Das ist dann Latein für liebe dein Schicksal.
Ja.
Anyway, also so heißt sein Aphorismus dazu, ne? Amor fati. Ich finde das einfach, ich finde das an dieser Stelle sympathisch, finde es aber auch sympathisch zu sagen, okay, einfach alle Konstellationen dieses Universums gibt es gleichzeitig. Das finde ich einfach eine sympathische Vorstellung. Teilweise auch eine gruselige Vorstellung, weil du dann überlegst, dass quasi in jedem Moment du an irgendwas sterben kannst,
ja.
Du das aber nicht erlebst, weil deine Bewusstseinsrealität eine andere ist als die, in der du stirbst. So, das ist, keine Ahnung. Ja. Ich finde das interessante Konzepte, über die man einfach mal nachdenken kann, wenn man gerade so ein bisschen Gehirnkapazität frei hat und ein bisschen abschweifen möchte in seinem Gehirn einfach. Aber tatsächlich, also eine wissenschaftliche Grundlage dafür gibt es nicht, nein.
Und zu allen Zuständen, das hast du gerade gesagt, ne, ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt, weil der Herrgott hat dazu noch geschrieben, kurz noch was zu den Ankerereignissen, über die wir ja auch gesprochen haben, die ja so ein bisschen verwandt sind. Das Ganze ist jenseits von Unterhaltungsfiktion insofern schwierig, dass hier immer davon ausgegangen wird, dass menschliche Entscheidungen Einfluss auf den Lauf der Dinge haben, beziehungsweise Entscheidungen ein neues Fragment zum Multiversum beisteuern. Ist das nicht eine arg anthropozentrische Sichtweise? Wie kommt man auf die Hybris, dass Entscheidungen von Menschen in diesen Prozessen wichtiger beziehungsweise alleine ausschlaggebend sein sollen als die von anderen Lebewesen? Damit ist die Theorie für mich immer schon tot. Ja, und Lebewesen ist ja das eine, ne? Das kannst du ja weitermachen auf Natur, also weht der Wind das Blatt nach rechts oder nach links oder so.
Ja, wir machen das anthropozentrisch, also ich weiß nicht, ob das jetzt zu weit wegführt, aber ich glaube, wir machen das anthropozentrisch, weil wir die einzigen bekannten Wesen sind, die ein Freiheitsgefühl haben. Weil nur mit Freiheitsgefühl ergibt es überhaupt Sinn, Entscheidungen als Entscheidungen zu kennzeichnen. Ne? Weil Entscheidungen sind genau dann Entscheidungen, wenn jemand irgendwie eine Form von Freiheit hat. Das geht dann in zwei Richtungen. Entweder vertritt man die These so radikal, dass man irgendwann in allem eine Form von Freiheit sieht. Mhm. Es gibt zum Beispiel irgendwelche Quantenmystiker, würde ich fast sagen, die in Quantenprozessen Formen von Vorformen von Freiheit sehen, tatsächlich.
Ja.
Also wenn man irgendwie Quanten durch ein Lochband schießt oder sowas und dann danach gibt es eine Streuung, dann sehen die darin eine Vorform von Freiheit. So, innerhalb dieser Teilchen. Und wenn du es in die andere Richtung gehst, dann das ist sehr, sehr weit weit größer vertreten quasi in der Philosophie, sowohl in, wie in der Neurobiologie, ist, dass wir Menschen auch keine Freiheit haben. Und dann wiederum ergibt das gesamte Konzept natürlich keinen Sinn, ja, weil dann gibt es keine Entscheidung, ja, in der Welt. So. Ja. Also das ist die weitaus populärere Theorie, das muss man dazu sagen, ne? Dass Menschen auch keine Freiheit haben, sondern vielleicht nur ein Gefühl von Freiheit. Wir können uns vielleicht auch mit irgendwas identifizieren, was im Schicksal passiert, was genau unsere Sache ist oder eben nicht. Das ist sowas, was der Schweizer Philosoph, letztes Jahr gestorben, Peter Biri, gesagt hat. Der meinte irgendwie, naja, also es gibt Momente in deinem Leben, da passieren Sachen, mit denen du dich eigentlich nicht identifizieren kannst.
Ja.
Und das ist dann das Gefühl von Unfreiheit. Beispielsweise, keine Ahnung, du willst gerade eine Diät machen und findest dich plötzlich vom Kühlschrank wieder mit einem Schokoriegel im Mund.
Ja.
So. Du wolltest das eigentlich nicht, es ist aber passiert.
Ja.
Oder das Gefühl, wenn du unglücklich verliebt bist. Du willst das nicht, aber es ist halt da.
Ja.
Und das ist ein Gefühl von Unfreiheit. Damit kann man dann verbinden, dass wir eigentlich nicht frei sind, aber das Gefühl von Freiheit und Unfreiheit haben, weil wir uns mit den Entscheidungen, die wir sowieso treffen, halt identifizieren oder nicht. So. Aber im Endeffekt, also es ist sehr, sehr populär.
Ja.
Ja, es ist sehr, sehr populär in der Neurobiologie, in den Neurowissenschaften allgemein, aber auch in der Philosophie, eben davon auszugehen, dass wir tatsächlich nicht frei sind. Gar nicht.
Ja. Hm. Gut, das...
jetzt habe ich auch Entschuldigung, das war ein sehr großes Abschweifen schon wieder.
Das ist alles gut. Lass wir einfach an dieser Stelle mal so stehen. Du hast ja eben schon gesagt, da kann man sich mal einen Gedanken drüber machen, wenn man vielleicht mal irgendwie eine Gehirnkapazität frei hat, ja, beim Aufräumen, Putzen, Wischen, was auch immer. Wir können noch ganz kurz vielleicht mit zwei stellvertretenden Kommentaren die beiden großen Themenkomplexe, die es sonst noch so gab, abfrühstücken aus der letzten Folge. Die Besserwässerin schreibt, diesmal auch ein Kommentar von mir, noch bevor ich die Folge zu Ende gehört habe. Ich weiß nicht, ob diese Folge jemand zu Ende gehört hat. Tatsächlich mache ich mir, ich glaube, die schalten jetzt alle bei Star Trek immer ab, tatsächlich mache ich mir über die Authentizität, da haben wir ja auch drüber gesprochen, ebenfalls berufsbedingt viele Gedanken, also über die Frage auch unter anderem, was ist denn eigentlich authentisch? Solltet ihr hier unterschiedliche Seiten eingenommen haben, ihr klang teilweise sehr einig, bin ich eher Team Sebastian. Es geht eben doch immer wieder um das Bewusstmachen und ansonsten kann man authentisch sein und diese Authentizität kann sich aufblättern in Rollen, die man im Leben so einnimmt. So würde ich im Lehrerberuf wahnsinnig werden, könnte ich dort nicht zumindest nah an dem sein, was ich selbst als mich selbst definiert habe. Ja, also was ich selbst als mich selbst definiert habe. Gleichzeitig bin ich dort ja auch in einer beruflichen Rolle und sollte nicht jeder Moment komplett authentisch sein. Also reflektiere ich und schaffe es meist, meine Lehrerinnenrolle durchzuspielen. Auch ich schaffe es, in professionellen Rollen ohne Probleme zu telefonieren. Da hast du ja von deinen Telefonerfahrungen erzählt.
Ja.
Meide aber ansonsten Telefongespräche, aber das gehört eben alles zu meinem Selbst. Und ich kann in Authentizität schillern. Das fand ich ein ganz schönes Bild irgendwie.
Ja, fand ich auch ein schönes Bild.
Ja.
Aber ich möchte da nochmal, also ich habe heute noch ein Follow-up dafür, aber ich würde da nochmal stark machen, dass vor allen Dingen der Gedanke, dass das, was du performst, dein ganzes Leben lang irgendwann zu deiner Authentizität wird und dementsprechend Performance und Authentizität zusammenfällt, dass das vor allen Dingen mein Kerngedanke war. Und wenn ich jetzt jahrelang den perfekten Lehrer spiele,
ja,
dann bin ich es irgendwann vielleicht auch authentisch. So. Ne? Also
ja,
du performst so lange, bis es zu deinem Wesen wird. So. Und dann machst du es dir vielleicht auch noch nicht mehr bewusst, dass du eigentlich die ganze Zeit performt hast oder sowas. Das war so ein bisschen meine These. Aber heute gibt es ein Follow-up dazu.
Ja. Ich bin gespannt. Seid ihr gespannt? Schreibt's in die Kommis. So ungefähr 20 Minuten sind rum oder sowas in der Richtung. Noch ein Gedanke von Photonzeller zum Thema KI, und zwar ein zynischer Gedanke. Denn
der Photonzeller hatte viel zu tun, glaube ich, in dieser Folge.
Ja, auf jeden Fall. ihr wisst ja, ich kann nicht alles hier, aber ne, so eine kleine Auswahl von dem, auch eine Auswahl von dem, was Photonzeller geschrieben hat. Also ein zynischer Gedanke.
Entschuldigung, meine Kaffeemaschine möchte gerade spülen unbedingt. Das ist ein Problem, wenn die Küche auch das Schlafzimmer ist.
Habt ihr miteinander gesprochen vorher, dass sie nicht spülen sollte? Dann fände ich es ziemlich frech auf jeden Fall. Hast du jetzt noch Kaffee getrunken um diese Uhrzeit?
Nein, ich habe sie um 16 Uhr benutzt. Deswegen frage ich mich auch gerade, warum 5 Stunden später hier der Spülprozess. Naja gut, okay. Aber jetzt hat sie durchgespült.
Aber ist schon wieder vorbei. Irgendwann muss sie es ja tun. Ne? Irgendwann muss sie es
tun. Irgendwann musste sie es tun. Ja.
Na, also, ein zynischer Gedanke vom Photonenzähler, denn irgendwie war es ja das große Zukunftsversprechen des 20. Jahrhunderts, dass Roboter und Computer alle Arbeit übernehmen und die Menschen und die Menschheit kann sich dann um Kreativität, so heißt das Wort, Kreativität und Gesellschaft kümmern. Und wie ist der aktuelle Stand im Jahr 2025, in dem wir uns übrigens gerade befinden, Klammer auf Klammer zu, für Menschen aus der Zukunft? Also, Stand 2025, Menschen schuften in Kohle- und Uranminen oder auf Gasfeldern, damit Computer Remixe bereits bestehender Kunst erstellen können. Viel Content, wenig Inhalt. Richtig spannend wird es ja durch, dass die zahlreichen schlechten KI-Bilder, Videos, Texte zukünftig wohl als Lehrmaterial für neue Modelle herangenommen werden, weil man sie nicht herausfiltern kann. Da kommen bestimmt dann ganz viele kreative Sachen raus, wie bei jedem Zukunftsversprechen. Wir wurden angelogen, damit Milliardäre ohne Angst vor Revolution noch reicher werden können.
Okay, also auch ich bin bekannt für Pamphlete, deswegen gar kein Problem.
Ja.
Was ich allerdings an dieser Stelle sagen muss, ganz, ganz viele Leute haben geschrieben, ja, schöne Utopie, die du da aufmachst und das wird aber alles nicht so kommen. Ne?
Ja.
Da möchte ich nochmal sagen, das, was ich da aufgemacht habe, die 7 Punkte, waren keine Utopie. Das war, das ist das, was notwendigerweise kommen muss. Das ist keine Utopie. Das Wirtschaftssystem wird ja so zusammenbrechen, wenn Arbeit an Einkommen gekoppelt ist, aber niemand mehr Arbeit hat. Deswegen müssen wir Arbeit und Einkommen entkoppeln und dementsprechend sind diese 7 Punkte keine Utopie, sondern eine Notwendigkeit.
Aus deiner Perspektive, ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere Wirtschaftsfachmann, Fachfrau, das möglicherweise als Anhängerin, als Anhänger des Kapitalismus nochmal anders sehen mag.
Glaube ich nicht, weil im Kapitalismus brauchst du ja auch Leute, die investieren. Also du brauchst ja auch Leute, die Geld haben.
Ja.
Also du brauchst ja jemanden, der Jeff Bezos seinen ganzen Schundkram da abkauft zum Beispiel. Ne?
Ja.
Das heißt, und wenn eben Arbeit an Einkommen gekoppelt ist, dann, also diese Entkopplung muss kommen. Ich sage jetzt nicht, dass alle 7 Punkte kommen müssen, aber diese Entkopplung muss kommen, weil ansonsten hast du keine Chance. Wenn niemand mehr arbeitet, weil die KI arbeitet, und du aber Arbeit an Einkommen gekoppelt hast, dann investiert auch niemand mehr und dann bricht der Kapitalismus einfach zusammen. Also es gibt ja einfach niemanden mehr, der irgendwas konsumiert und du brauchst Konsum im Kapitalismus.
Ja.
So, deswegen, also nochmal, das ist keine Utopie, sondern Punkte, also nicht vielleicht nicht alle Punkte, aber Punkte davon sind auf jeden Fall ein notwendiger Schritt. Vor allen Dingen die Entkopplung von Arbeit und Einkommen. Oder du brichst halt das Geldsystem komplett auf und so weit bin ich überhaupt nicht gegangen.
Ja. Wir lassen das an der Stelle hier stehen. Ihr könnt damit weitermachen, was auch immer ihr machen wollt. Oder euch mitteilen in den Kommentaren. Wir freuen uns. Frank W. räumt noch ein bisschen auf in unserer Galaxis, Klammer auf Milchstraße, Klammer zu, danke für den Hinweis, gibt es sogar mit Sicherheit mindestens ein schwarzes Loch. Wir haben ja darüber gesprochen, also ich habe die Vermutung, also ich habe gesagt, wir haben darüber gesprochen, ob es jetzt schwarze Löcher nachweisbar gibt oder ob es die nur vermutet werden.
In der Mitte, ne? Das ist wie bei diesem Spiel, was man früher gespielt hat. Wie hieß nochmal dieses Wissensspiel?
Spiel des Wissens. Guter Name für ein Wissensspiel.
Ganz so schlecht. Und da gab es auch in der Mitte die Mitte unserer Milchstraße oder war es die Mitte unseres Sonnensystems? Naja, egal. Mal weiter.
Das Bild ist das Zentrum der Milchstraße und heißt
Danke.
Sagittarius A Stern und hat etwa 4 Millionen Sonnenmassen. Also ist groß.
Ob das wohl auch mal ein blauer Riese war, bevor es zum schwarzen Loch geworden ist?
Das sind Fragen.
Das ist heute unser einziger astrophysikalischer Ausritt, das möchte ich schon mal ankündigen. Das Thema blauer Riese. Und der wird auch klein. Also nicht der Riese, aber der Ausritt.
Das wäre so sehr seltsam. Der blaue Riese wäscht nicht sauber, sondern rein. So war es, ne? So, Melanie hat noch geschrieben.
Ein weißer Riese ist, glaube ich, aber auch eine Sternform. Weitermachen.
Melanie hat geschrieben, sie ist ein bisschen pessimistisch, was das bedingungslose Grundeinkommen angeht, das nur so nebenher, wäre ich jetzt auch, vor allen Dingen mit Blick auf unsere neue Regierung, aber das soll außen vor bleiben. Melanie formuliert noch einen Gedanken, den ich mir auch schon gestellt habe, auch in dieser Folge wieder, Wale oder Delfine an Bord verwirren mich weiterhin, ist das Becken wirklich groß genug? Ja, ansonsten schreibt sie weiter, bin ich jetzt wirklich echt gehypt und freue mich auf die nächste Folge. Und auch Judith aka BGS macht sich Sorgen um Jillian. Kann ich durchaus verstehen.
Ja, aber in dieser Folge wirkte das Becken schon wieder ein bisschen größer, finde ich.
Ja. Der Abschluss kommt von Deftone. Zum Abschluss schreibt sie auch, eure Besprechung schenke ich noch, euch noch einen Kommentar mit ein paar Kleinigkeiten. Erstens, Sebastian, ich finde, du klingst am Ende wirklich besser. Ich drücke die Daumen, falls deine Allergie bald vorbei ist. Das kannst du einfach nochmal so copy-pasten und unter diese Folge schreiben. Dankeschön. Andreas, du hast für diese Folge gut recherchiert. Das kannst du dir dann hinterher überlegen, ob du das copy-pasten möchtest für die nächste Folge.
Ich hätte eine Urkunde dafür.
Drittens, jetzt übertreib nicht. Drittens, ich mochte alle Abschweifungen in dieser Folge und habe mich gefragt, ob nicht eigene Kapitelmarken, wert sind, zumindest die KI. Und was das für unsere Gesellschaft bedeutet, Abschweifung, die ich echt interessant fand. Danke für euren Podcast. Können wir mal drüber nachdenken, ob wir jetzt nochmal, also ob wir uns lösen von der Perspektive als reiner Star Trek Podcast und jetzt auch thematische Kapitelmarken machen außerhalb dieser Besprechung.
Ja, oder die Dinge alle rausschneiden und dann irgendwo in einen eigenen Feed packen. So.
Ja, auch gut. Abschweifung. Discovery Panel, genau. Abschweifung. Abschweifungspanel. Ja, wir arbeiten dran. Und Deftone macht noch einen Nachtrag zu ihrem Nachtrag. Und noch ein letzter Kommentar zur Folge. Erstens, war da nicht eine Discovery-Anspielung bei der Einzelwortübersetzung von Murph? Hat er nicht Mushroom und Disco gesagt, als er panisch aus dem Raum lief? Also Mushroom auf jeden Fall, ja, aber Disco weiß ich nicht mehr. Finde ich auf jeden Fall einen interessanten Gedanken.
Schön, ja.
Zweitens, bei der Zahlenreihenfolge, warum waren sie sich da sicher, dass die Zahlen in der richtigen Reihenfolge sind, wenn er nicht mal Find Me sich merken kann? Warum sollte er sich die Zahlen in der richtigen Reihenfolge gemerkt haben? Oder liegt es daran, dass Zahlen universell und daher nicht einfach merkbar sind, aber Buchstaben und Englisch und nicht, aber Buchstaben nicht? Entschuldigung, also ihr wisst schon, also Zahlen einfacher zu merken sind als Buchstaben. Bevor mir wieder irgendwer sagt, dass ich Deftone falsch, du weißt schon. Ja, also
Ich glaube schon, dass es daran liegt. Also ich glaube, Murph ist ein Zahlentier. Murph ist ein Mathematiker. So.
Ja, aber es ist auf jeden Fall ich habe ja auch gedacht, dass sie wirklich sehr schnell dann irgendwie gedacht haben, hey, come on, dann packen wir das da rein, zack, 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 zack und fertig.
Ja, so viel Folge war auch nicht mehr übrig.
Ja, die meinten, die mussten einfach so ein bisschen auf die Tube drücken, ne? Scheiß drauf, auf die richtige Reihenfolge wird schon passen. Und drittens, mir gefällt,
Nee, mach heute.
Und drittens, mir gefällt Prodigy auch richtig gut und ich kann mich gerade nicht so richtig beherrschen, mit den Folgen auf eure Besprechungen zu warten. Tja, ich kenne das Problem. Und dann noch ein letzter Beitrag von Maximo Breitenberg. You seem to know so much about this, like you wrote a book on it or something. Haben wir das Spam durchgehen lassen? Oder es passt auch so gut zu dieser Folge irgendwie.
Ich weiß nicht. Vielleicht wird unser Podcast mittlerweile KI-mäßig englisch übersetzt und Maximo Breitenberg hat den irgendwo gehört. Ich finde den Namen auf jeden Fall ziemlich gut. Maximo Breitenberg.
Absolut, ja. Ich glaube, ich habe selten einen passenderen Spam-Kommentar gelesen unter einer Folge.
Perfekt.
Ja.
Perfekt. Okay.
Damit sind wir durch.
Wenn es das war, dann würde ich sagen, gehen wir doch in die Folge Imposter-Syndrom. Auf Deutsch und auf Englisch, je nachdem, wie man es ausspricht. Das ist die 25. Folge Prodigy und die 924. Folge Star Trek allgemein.
Mhm.
Und jetzt müssen wir sofort wieder ein paar Vorbemerkungen machen, weil letzte Woche das Beobachterparadoxon, jetzt das Imposter-Syndrom. Wir haben es ja ständig mit irgendwelchen
Syndromen soziologischen, was auch immer zu tun.
Ja, genau, soziologische Phänomene. Ja. Soziologische Phänomene, die Kinderserie. Das ist ja wirklich. Also, ich würde noch mal diese These von vor zwei Wochen von irgendwem, der das kommentiert hat, bei uns im Blog aufmachen. Also Prodigy hat sich schon verändert. Das ist, sie wissen mittlerweile, dass die Zielgruppe wirklich nicht mehr Teenager sind.
Ja, wahrscheinlich. Oder keine Ahnung, vielleicht haben sie es auch einfach aufgegeben. Aber es ist interessant. Es ist auf jeden Fall interessant, ja.
Aber weißt du, was das Imposter-Syndrom genau ist? Oder soll ich es nochmal kurz ein bisschen aufführen?
Ja, bitte führ auf. Wir wollen es doch alle. Stell dich auf die Bühne und mach uns den kleinen Vortanz.
Stellen wir uns mal vor.
Ja.
Du bist auf der Brücke eines Sternenflottenschiffs.
Ja.
Du hast das Kommando.
Ja. So. Kann ich mir gut vorstellen.
Du hast die Prüfung bestanden. Du trägst die Uniform. Ja. Du hast sogar ein Personal Log mit deinem Namen drauf und sowas.
Ja.
Ne? Und trotzdem glaubst du insgeheim, dass es ein Fehler war, dass ausgerechnet du hier bist.
Und es ist dieser
Moment. Die Sternflotte hat irgendwo einen Fehler gemacht.
Du wartest auf diesen Moment, dass irgendwer reinkommt und sagt so, ach so, ja, sorry, Jetzt haben wir gerade die Ergebnisse ihrer Prüfung bekommen. Wir haben die verwechselt. Sorry.
Wir sind der Zeile verrutscht. Das war nicht Sonntag, sondern
Sonntag.
Sonntag, genau. Dann kommt Alex Sonntag rein und sagt, hallo, ja, also, ich bin's.
Ja. Das wäre auch meine Uniform. Könntest du vielleicht gerade bitte, ja. Ja, es gibt auch diese, weiß nicht, ob du, ich glaube, die hat jeder irgendwann mal gehabt in seiner Lebenslaufbahn. Das ist, glaube ich, kein gutes Wort. Dass man irgendwie davon träumt, dass man, weiß ich nicht, das Abitur nochmal machen muss. Oder ich habe sogar geträumt, dass ich meine Qualifikation fürs Gymnasium nochmal neu mache. Also wirklich, dass ich dann auch, aber in dem Alter, weißt du, also dass ich dann in dem Alter mit, weiß ich nicht, 30 oder wann auch immer ich es dann geträumt habe, dann wieder mit 15, 16-Jährigen da sitze und dann da irgendwie ein Jahr lang die Schulbank drücken muss oder sowas. Also.
Ja, oder dass bei mir irgendwann mal jemand in den Unterricht reinkommt und sagt, also wir haben uns jetzt mal angeguckt, was hier unter, also das ist ja absoluter Quatsch. wie kommen Sie denn da drauf? So, ne?
Ja.
Jetzt gehen Sie aber mal wieder nach Hause und
War ein schöner Versuch, genau, ja.
So. Willkommen im Imposter-Syndrom. Ja. So, das ist es. Ne? Der Begriff wurde 1978 von den Psychologinnen Pauline Clance und Suzanne Imes eingeführt. Mhm. Es sind Psychologinnen und das hat einen Grund. Weil ursprünglich haben die das Phänomen bei hochleistenden Frauen beschrieben, die trotz messbaren Erfolgen an ihrer eigenen Befähigung zweifeln. Mhm. Also so, als wären sie nur zufällig eben durch die Aufnahmeprüfung der Sternenflotte gestuft. Ja. Ne? So. Die Arbeit, die sie vorgelegt haben, 78, hieß eben The Imposter Phenomenon in High Achieving Women, mhm, Dynamics and Therapeutic Interventions.
So. Okay.
So, seitdem, also da ging es tatsächlich um Frauen, seitdem wurde das Konzept aber mehrfach ausgeweitet auf alle Geschlechter, auf Führungskräfte, AkademikerInnen, SchauspielerInnen, Sternenflottenkadetten, whatever. Auf jeden Fall, typische Symptome dieses Imposter-Syndroms sind übermäßiger Perfektionismus. Du versuchst also alles perfekt zu machen, um bloß nicht aufzufliegen.
Ja.
Damit
fallen wir auf jeden Fall schon mal raus, ja.
Also genau, wir haben es nicht. Ja. Wir sind aber auch Männer. Dazu gleich noch mehr. Die Angst, entlarvt zu werden, ja, ne? Also dieses, ich kann das nicht, ich tue nur so. Mhm. Ne? Dann Erfolge werden externalisiert, ne? Also dieses, wenn du irgendwie Erfolg hast, dann war es nur Glück oder ein gutes Team oder günstige Umstände, dass es wirklich alles geklappt hat. Wohingegen dann eben, wenn Misserfolge,
ja,
ne, da fühlst du dich dann sofort ertappt. Mhm. So, ne? Und da gibt es dann auch Selbstsabotage, ne? Oder dieses chronische Überarbeiten quasi. Ne? Du versuchst eben, wie gesagt, mit diesem Perfektionismus zu arbeiten, dann überarbeitest du dich und machst dir daraus wieder einen Kopf, dass du denkst, ah, ich bin überarbeitet, ich kriege hier wieder alles nicht hin und sowas.
Ja, ja.
Ne? Und gleichzeitig immer dieses Gefühl, anderen irgendetwas vorzumachen.
Mhm.
Ja. Das sind so typische Beispiele vom Imposter-Syndrom. Und dazu gibt es so ein paar interessante Theorien, also zum Beispiel die Attributionstheorie von Weiner 1986, die zeigt, dass Menschen mit Imposter-Syndrom Erfolg immer auf externe Faktoren zurückführen, also Glück, Zufall, Misserfolg aber eben auf interne, die eigene Unfähigkeit.
Ja,
ne?
Ja, Klassiker auf jeden Fall, ja.
Genau, da gibt es schon relativ früh die soziale Vergleichstheorie, die war schon vor dieser Arbeit von Festinger 54, die hat schon gezeigt, der konstante Vergleich mit anderen, die man oft besser wahrnimmt,
ja,
der erzeugt chronischen Selbstzweifel. So. Da hat man es noch nicht Imposter-Syndrom genannt. Wie gesagt, das kam dann erst 78, als Clance und Imes das vorgestellt
ja
haben. Und 77, kurz davor, hat Marcus schon die Selbstkonzepttheorie entworfen. Wenn das Selbstbild nicht mit dem Fremdbild übereinstimmt, entsteht kognitive Dissonanz. Also genau das, was zum Beispiel Dell und Co. hier durchleben, als sie nicht mal mehr wissen, ob sie echt sind. So, ne?
Schwierig, ja.
Das Gegenteil des Imposter-Syndroms ist übrigens der Dunning-Kruger-Effekt. Ne?
Aha.
Das hast du schon mal gehört?
Nee, tatsächlich nicht.
Das ist, Menschen mit geringer Kompetenz überschätzen systematisch ihr Können.
Das sind wir bei Männern.
ja, genau. Weil sie zu inkompetent sind, ihre eigene Inkompetenz
zu erkennen. Oh, ist das geil. Ja.
Das ist das, worunter zum Beispiel Donald Trump leidet. Ne? Also diesen Dunning-Kruger-Effekt.
Das ist das, wo, glaube ich, sehr viele, also ich weiß nicht, ob es mittlerweile noch ist, aber sehr viele so in den, weiß nicht, 70er, 80er Jahren Männer in Führungsetagen, glaube ich, das als Auszeichnungsmerkmal vor sich hertrugen, ja.
Und das zeigen auch Studien. Frauen berichten häufiger Impostergefühle, also vor allem in männerdominierten Bereichen, ja, obwohl ihre Leistungen oft höher sind.
Ja.
Das zeigt zum Beispiel eine Studie von Bravata, eine spanische Studie aus dem Jahr 2020. Männer hingegen neigen eher zur Selbstüberschätzung, besonders bei geringerer Kompetenz. Klassischer Dunning-Kruger. Also das hat Dunning auch nochmal 2003 in einer Studie vorgelegt.
Das ist echt also, geil, ja.
Zusammen mit Erlinger. So.
Ja, die also Welt wäre.
Beide Phänomene können natürlich bei allen Geschlechtern auftreten. Das,
ja, ja, klar.
Also, man wollte es nicht verallgemeinern, ne? Not all men.
Entschuldigung. Ja, ja.
Und manchmal können die sogar gleichzeitig auftreten. Also man kann gleichzeitig das Imposter-Syndrom haben und den Dunning-Kruger-Effekt. Du kannst denken, du bist inkompetent und trotzdem besser als alle anderen.
Das ist seltsam, okay, ja.
Ja, aber es ist möglich, genau. Ja,
ja was uns wieder zu der These bringt, dass die Welt eine bessere wäre ohne Männer, möglicherweise, aber auch eine etwas biologisch gesehen schwierigere.
Ja, und ich weiß nicht, ob Frauen dann nicht irgendwann patriarchale Züge entwickeln würden.
Du meinst?
Wobei die Welt wäre trotzdem erstmal besser, glaube ich. Da hast du schon recht.
Das heißt, du würdest es in Relation bringen, ohne dieses Thema jetzt aufmachen zu wollen, mit Macht auch, ja?
Ja, ja, genau. Also ich glaube, das hängt radikal an eingespielten Machtverhältnissen und nicht an, an Chromosomen.
Interessante Theorie. Vielleicht gibt uns Star Trek irgendwann die Gelegenheit, auch da nochmal drauf zu schauen.
Ich bin mir sicher, mit dieser Soziologie-Serie, die wir hier gucken, die wird da irgendwann hinkommen wahrscheinlich.
Ja, vermutlich.
So, soll ich dir was über das Team hinter der Folge
erzählen?
Das ist Diandra Pendleton-Thompson, Autorin mit 9 Folgen Prodigy insgesamt. In der ersten Staffel waren es 5, jetzt ist es hier die erste, das heißt, es kommen noch weitere 3. Die war Assistentin von Akiva Goldsman in der Produktion der ersten Staffel Short Tracks und Assistentin im Writers Room der ersten Staffel von Picard. Das heißt, es ist, glaube ich, die einzige im gesamten Prodigy-Team, die schon Star Trek-Erfahrung hatte. Denselben Job, nämlich Assistentin von Akiva Goldsman, hat sie übrigens schon in der dritten Staffel Stranger Things gemacht. Mm. Ansonsten ist da bis auf ein paar Kurzfilme keine große Erfahrung. Ja.
Okay.
Und Regie hat geführt Sung Shin, das ist einer der Hauptregisseure, hier mit seiner ersten Folge in Staffel 2. In Staffel 1 waren es aber insgesamt 9. Das heißt, der hat jetzt hier schon 10 Folgen.
Okay, krass.
Und dann können wir in die Folge reingehen, wenn du möchtest.
Absolut. Lass uns noch die Momente schätzen, wo wir noch den Überblick behalten.
Stimmt. Wir starten eigentlich in eine Szene, die gar nicht so gut zu dem passt, was du gerade gesagt hast.
Nee, du hast völlig recht. Es startet ja eigentlich schon ziemlich chaotisch. Ja. Und ich war der festen Überzeugung tatsächlich, dass die Szene aufgelöst wird mit einem Traum.
Als Traum.
Ja.
Ja,
und ich war,
ja, das wirkt auch so.
Genau. Und ich war dann, danach war ich der festen Überzeugung, als da stand vor 24 Stunden oder sowas, ne? Für uns 24 Stunden früher, dass dann 24 Stunden später Dal träumt. Ja, aber gut, ich wurde eines Besseren belehrt.
Ja, also was sehen wir? Dal rennt durch die Voyager A, seine FreundInnen jagen ihn und wirken alles andere als freundlich. Er ruft, dass seine echten Freunde sowas nie tun würden. Und Jenkem fragt, wer überhaupt behauptet, Dal sei sein Freund. Dann sehen wir die Szene, wie Zero, Gwyn und Murph da festhält. Jenkem kommt näher und seine Hand knistert gefährlich. Also der hat da irgendwie so ein
Messer, so spitz mit Elektro, komisches Ding.
Genau, ja. So ein bisschen, es gab in The Game auch eine Szene da bei TNG, da wurde Wesley von seinen eigenen Leuten gejagt. Aber also schlechte Woche für Teenager gab es auf jeden Fall schon in der Sternflotte. So, das kann man definitiv sagen. So.
Okay.
Aber du hast es gesagt, dann gehen wir 24 Stunden vorher. Da sehen wir als erstes den Doktor, der hört Gelächter aus dem Holodeck, stört den Spaß und erinnert die Leute daran, ey, ihr seid immer noch auf Bewährung, Kids. Und da behauptet, sie seien so tief im Astromatics Game, dass sie den Doc gar nicht bemerkt haben.
Wobei man vorher, das habe ich mich gefragt, was haben sie denn vorher gemacht? Man hat vorher sehr lautes Gejohle, also es klang so ein bisschen so, als würden sie, weiß ich nicht, irgendwie einen Saufwettbewerb, aber eigentlich waren sie da, also nachdem der Doktor dann weg ist, waren sie ja in irgendwelchen Strategiebesprechungen so, naja, egal.
Ich glaube vor allen Dingen, aber ich habe die Strafe oder die Auflagen für unsere Prodigies nicht verstanden. Also was müssen die eigentlich machen? Rock hat in der letzten Folge gesagt, dass die Incitation Ops gar nicht besucht werden darf. Aber irgendwie wirkt das alles wie, sie dürfen überall hin und auch zusammen alles Mögliche machen, aber sie sollen nicht über die Stränge schlagen. Mir ist völlig unklar, was heißt das denn jetzt?
Ja, ich hab,
war das Lachen zu viel oder war das für den Doc, was war für den Doc jetzt das Problem hier?
Ich habe tatsächlich auch gedacht, dass, also in der letzten Folge habe ich gedacht, dass sie eigentlich in ihre Quartiere sollen, so. Also dass sie
ja.
Also ihren Dienst machen sollen, aber ansonsten halt in ihren Quartieren bleiben sollen, so. Und sich vielleicht auch gegenseitig nicht besuchen sollen. Ja, völlig unklar, keine Ahnung. Also ich habe auch das Gefühl gehabt, der Doc hat sich daran gestört, dass sie möglicherweise gerade nicht das machen, was sie machen sollen.
Aber was sollen sie denn machen?
Weiter studieren.
Aber machen sie das nicht hier?
Ja, irgendwie schon.
Aber vielleicht, ja. ist er deswegen auch einigermaßen zufrieden, als er dann im Endeffekt drin ist.
Ja.
Ne? Das gibt denen ja auch so noch so ein bisschen Hoffnung dafür, dass sie vielleicht doch noch wieder an die Akademie können. Also Rock will da ja sowieso noch immer
hin. Ja.
Kaum ist er auf jeden Fall raus, zeigt Gwyn dann den anderen einen Spiralnebel. Und der sieht exakt so aus wie der aus der mysteriösen Nachricht vom Observer.
Oh.
Neuer Spitzname für dieses Wesen mit mehr Vibes als Infos.
The Observer.
The Observer. Ja, und dieser Nebel führt wohl genau zu einem Planeten. Klasse O.
Oh.
Oh. Oh. Uralt, verschollen aus allen Sternenkarten. Und Gwyn meint, wenn ihre Realität eins gezeigt hat, dann das Sehen ist nicht alles. Also man kann ihn derzeit nicht sehen. Aber wie gesagt, Sehen ist nicht alles. Ja. So.
Vielleicht für jemanden, der Observer heißt schon, aber naja gut, egal.
Genau. Klasse O-Planet. Was fällt dir dazu
Nichts.
Ein?
Also ich kenne, ich habe auch noch kurz drüber nachgedacht, ob ich das schon mal irgendwie irgendwo gehört habe, ne? Aber mir ist auf jeden Fall nichts eingefallen.
Es ist auch die erste Nennung hier im Kanon.
Okay.
Eines Klasse O-Planeten. Allerdings gibt es Klasse O in Sekundärwerken. Meine Kartensammlung, die Star Trek Star Charts, die habe ich, glaube ich, von dir irgendwann mal bekommen,
ja.
Ne? Von Geoffrey Mendel, ne? Die enthält eine vollständige Liste der bekannten planetaren Klassen gemäß Sternenflottenkategorisierung,
mhm.
So, die Geoffrey Mendel sich ausgedacht hat, weil es gibt sie nirgendwo anders. Und da steht dann dran, Klasse O wird definiert als Pelagic, Oceanic Worlds Almost Completely Covered in Water,
oh.
High Potential for Aquatic Life Forms. Also Pelagic,
ja.
Pelagisch heißt frei übersetzt im freien Wasser schwimmend.
Ja? Witzig.
Und
die Klasse Ozean, ja.
Ja, also es ist im Prinzip eine Waterworld, dazu kann ich gleich noch was sagen. In der Star Trek Enzyklopädie von Michael und Denise Okuda steht, dass es die Klasse O gibt. Da steht aber nicht, was es ist.
Okay.
Also das sind die einzigen beiden Quellen, wo die Klasse O überhaupt definiert ist. Also Star Trek Quellenlage sehr dünn, aber wir können ja mal wieder in die reale Wissenschaft kommen und dann herausgucken und dann herausfinden, was uns da erwarten könnte,
ja.
Würde ich sagen.
Ja.
Deswegen Astrobiologie, da sprechen wir von Waterworlds. Oder Ocean Planets.
Hat nichts zu tun mit dem gleichen Namen.
Nein, Kevin Costner ist
alles klar.
eigentlich, also kann man die sich schon so vorstellen wie die Waterworld, die im Film Waterworld dargestellt wird. Ne? Also das sind dann Exoplaneten mit tiefen globalen Ozeanen. Mhm. So. Und da gibt es tatsächlich in der realen Astrobiologie ein paar Kandidaten, zum Beispiel Kepler 22b, GJ1214b oder K218b.
Okay.
Ich weiß auch nicht, warum die so komische Namen alle haben. Wahrscheinlich, weil es zu viele
aber
gibt.
Aber B scheint irgendwie Kategorie. Wichtig zu sein.
Ja, ja. Warum auch immer. So. In K218b gab es übrigens kürzlich Nachrichten darüber, dass da CO2 und CH4, also Methan, in der Atmosphäre entdeckt worden ist. Ja, also ist jetzt nicht besonders gut für uns. Ist nicht besonders gut für uns, wenn da ganz viel Methan und CO2 in der Atmosphäre ist. Das ist ungefähr das, was wir versuchen, hier auf der Erde zu verhindern. Aber
wir könnten es dahin pumpen vielleicht mit einem ganz langen Schlauch.
Ja, ich weiß nicht, wie weit K218b weg ist, aber der Schlauch müsste, glaube ich, wirklich recht lang sein. Ja.
Das meinte ich mit lang, ja.
Aber das führt uns auch zum nächsten Punkt. Star Trek nennt die Luft hier ja atembar auf dem Klasse O-Planet. Das klingt nett, ist aber in der realen Wissenschaft optimistisch gedacht. Weil realistisch ist, diese Planeten könnten eine sehr dichte Atmosphäre haben, vielleicht mit Wasserdampf, CO2, Methan eben,
ja.
Aber nicht zwingend für Menschen geeignet. So. Wie können wir uns jetzt vorstellen, wie so ein Planet aussieht? Mhm. In Star Trek würde ich sagen, vermutlich oberflächennahe Ozeane mit Ökosystemen und sowas.
Ja.
Ne? Also, dass wir, keine Ahnung, da hinkommen und dann gibt es ja so Wasserwesen und Wale oder sowas. Ne?
Wasserwesen und Wale, ungefähr das wird's. Ja, genau. Und Aquaman.
Ja, ich meinte halt irgendwie Wesen, die vielleicht unter Wasser leben und Wale, die aber ja immer an die Oberfläche kommen.
Ja.
So. In der Realität wahrscheinlich 100 bis 1000 Kilometer tiefe Ozeane. Ne? Also,
ja.
Mit Eisuntergründen, mit sehr hohem Druck, ohne Sonnenlicht Das heißt aber nicht, dass die unbewohnbar sind, weil, keine Ahnung, denk mal an Hydrothermalquellen auf der Erde, da gibt es auch Mikroben ohne Ende, so bei 400 Grad Celsius. So.
Ja, klingt aber trotzdem irgendwie nicht so nach dem perfekten Wochenendausflug.
Nee, also für Menschen auf jeden Fall nicht. Aber das führt uns dann trotzdem zum nächsten Punkt, nämlich der Frage nach Leben. Star Trek sagt, aquatisches Leben ist sehr wahrscheinlich, ja. Ne? Wie gesagt, steht bei Geoffrey Mendel. Das deckt sich auch mit der Wissenschaft. Also solche Planeten gelten als Top-Kandidaten für außerirdisches Leben, ach, krass. Weil flüssiges Wasser halt die Basis aller bekannter Biochemie ist. Ne?
Ja, stimmt. Das sind ja auch hier der diese beiden Monde, wie heißen sie denn noch gleich? Saturnmonde, ne? Da wurden auch Sonden auf dem Weg.
Io und Europa oder so?
Ja, sind es die? Kann gut sein. Auf jeden Fall geht es ja auch darum, dass die eine vereiste Oberfläche haben und höchstwahrscheinlich unterirdische quasi Ozeane, also aus flüssigem Wasser.
Sowas ist natürlich super. Ja. Sowas ist super für Leben. Also wir reden natürlich von Mikroorganismen.
Ja.
Aber wer weiß, in Star Trek könnten es dann auch intelligente Wahlwesen mit Phaser finden sein oder sowas. Keine Ahnung. Ne? Also wir werden sehen.
Ja, wir haben ja auf jeden Fall schon spätestens Dings, Enterprise, haben wir ja auch schon vorher, ne?
Aquarianer
zum Beispiel.
Sind die Aquarianer.
Genau. Aber ich glaube auch schon, ich muss gerade mal drüber nachdenken. Also,
ja, die haben wir, ich glaube in Star Trek, der Film, haben wir die zum ersten Mal gesehen, da saßen die in dem Kongress am Anfang.
Ja, und ansonsten haben wir noch General Aqua.
Falsches Franchise.
Ah, Mist.
Wir kennen sie aber auch aus TAS zum Beispiel, da gibt es
okay.
Auch schon. Also zumindest so Fischwesen.
Irgendwie. Ja.
Also, Fazit, auf einer realen Waterworld findest du sehr wahrscheinlich Leben, aber kein Land,
ja.
Ne? Nur Wasser. Dazu dann Megastürme, eine schwache Atmosphäre und die kosmische Strahlung durchlässt. Also wirklich nicht schön. Ich denke, das wird bei Star Trek ein bisschen anders sein. Da werden wir auch sehr, sehr viel Wasser sehen, aber wahrscheinlich dann doch irgendwie auch Land oder zumindest Biome, sagen wir mal so.
Und Düsternis möglicherweise, weil keine Sonne.
Ja, das ist wieder reale Wissenschaft, ne? Also dass der Sonnenlicht nicht so gut durchkommen wird. Ich schätze auch, das wird in Star Trek ein bisschen anders gelöst werden. Wir werden es sehen. Also schätze ich mal, dass wir da hingehen.
Und dann können wir vielleicht auch irgendwann mal darüber sprechen, was wir, glaube ich, noch nie getan haben, so richtig, ob es denn wirklich Raumschiffe, also ne, Raumfahrzeuge quasi dazu geeignet sind, unter Wasser zu fliegen.
Ja, bei Marc Brandes gibt es ja extra welche, ne? So Hybridraumschiffe, der Kolibri zum Beispiel, der kann sowohl ins Weltall als auch eben unter Wasser.
Der Kolibri, ja.
Ja, ganz, ganz tolles Buch, muss ich immer noch mal wieder empfehlen. Für mich das beste Marc Brandes Buch.
Gott sei Dank, jetzt haben wir
Testakte Kolibri.
Jetzt haben wir auch den Medientipp hier, den haben wir ja ganz, vergessen diese Woche. Weiß gar nicht, aber letzte Woche.
Wir haben aber immer noch keinen Jingle bekommen, das ist das Problem hier.
Der Medientipp, ja genau. Ja, es gibt noch so viele Dinge, über die wir noch gar nicht gesprochen haben in den letzten Wochen, die alle passiert sind. Aber wir behalten den Medientipp mal im Hinterkopf für die nächste Folge.
Auf jeden Fall. So, Rock rechnet kurz nach. Wenn Chakotay auf dem Geisterplaneten ist, könnten sie die Protostar zurückholen, die Timeline kitten und Gwyn retten. Easy.
Läuft.
So. Dahl erinnert, naja, aber wir sitzen im Quarantänemodus, keine Starterlaubnis. Und Zero meint, technisch gesehen sind wir ja eigentlich noch nicht mal Starfleet. Und die Infinity könnte auch unbemerkt raus, weil, ne, Tarnvorrichtung.
Ja, okay, wenn sie das zweite Mal schaffen, mit diesem Schiff von der Voyager A runterzukommen, hab ich so gedacht, müssen sie auf jeden Fall mal ein paar Gedanken über ihr Sicherheitskonzept machen.
Auf jeden Fall. Aber Rock will das ja auch nicht. Rock sagt dann, naja, dann lass uns doch Janeway fragen.
So. Was ich gar nicht so einen doofen Gedanken fand.
Nee, fand ich auch nicht, weil sie hat ja auch ein Argument, weil sagt ja, Janeway hängt doch auch immer noch emotional am Chakotay-Faden.
Ja, tut sie.
Ja. Dell hat aber auch ein Argument und sagt dann, naja, aber die gibt ihren Kahn nicht für eine unerlaubte Mission her. Wenn Starfleet Nein sagt, dann war es das. So.
Ja, gut. Könnte sein.
Also es ist auf jeden Fall wäre es hartes Gamblen, jetzt Janeway zu fragen, weil wenn sie Nein sagt, dann wird sie auch die Sicherheit erhöhen rund um die Infinity und dann ist es wirklich aus.
Ja, das stimmt allerdings.
Ja, also ich hätte es wahrscheinlich auch nicht gemacht, ehrlich gesagt. So. Aber trotzdem, du hast recht, Rock hat einen Punkt.
Ja, so. Genau. Und ich meine, ne, wir haben ja auch schon gemerkt, dass die Crew hinter Janeway steht und dass Janeway vielleicht auch für das ein oder andere nicht komplett herkömmliche Manöver zu haben ist. Das wissen wir ja aus der Vergangenheit. Auf jeden Fall. Und das, genau. Ne, also ich finde, die Chancen stehen gar nicht so schlecht, dass wenn, die haben ja einen richtig guten Plan, finde ich. Also die haben ja wichtige Informationen und keinen doofen Plan. Und der würde vielleicht gar nicht mehr so viel Umweg oder Aufsehen erregen, weil sie haben ja ein Schiff, was getarnt ist. So, also das, ja, egal. Aber ich verstehe schon die Schwierigkeit, die Dell da anspricht.
Er will auf jeden Fall lieber hinterher entschuldigen als vorher fragen. Ja. Klassiker.
Absolut.
Und Rock ist genervt und sagt, schon wieder ein Schiff klauen? Und Dell so, nein, leihen.
Ja.
Wir wollen immer nur leihen. Und
vor allen Dingen schon wieder so. Eins. Ich meine, es ist das Gleiche. Ne? Also mal wieder das Gleiche. Ja.
Ja. Ja, aber es ist jetzt tatsächlich auch die Infinity ist ja nicht, also erste nee, Schiff, die Protostar war ja auch schon vorher dabei. So, Gwyn meint dann trocken, naja, ist eh egal, weil wenn wir fehlen, schickt die Voyager schon eine Suchtruppe raus. Das heißt, es geht gar nicht so sehr ums Schiff, sondern um uns.
Richtig.
So, ne? Und da kommt Zero ins Spiel. Zero schlägt nämlich vor, unbemerkt zurückzukehren, bevor überhaupt jemand merkt, dass sie wegfahren. Präemptives Verpuffen im Logbuch quasi. So. Inspiriert vom Holonovel des Doctors, den hat sich Zero ja sehr, sehr genau angesehen.
Sehr, sehr lang auch, Folge.
Ja. Entwickeln Zero und Jenkem dann einen gewagten Plan, nämlich Hologramm-Doppelgänger. Und zur Demonstration erscheint plötzlich ein zweiter Jenkem, nämlich der echte. So. Und enthüllt, dass der erste gar nicht echt war. So.
Witzig, ja.
Leider beginnt Holo-Jenkem dann sofort zu flackern und kann keine Materie berühren. Das heißt, die Täuschung ist hier an dieser Stelle doch suboptimal, muss man
absolut
sagen.
Absolut. Ja.
Rock bietet sich dann an, um gemeinsam mit Zero und Jenkem die Holokopien zu perfektionieren. Ziel wäre, die Attrappen bleiben an Bord, während Dell, Gwyn und Murph versuchen, die Infinity zu requirieren. Höflich ausgedrückt.
Ja. So. Kann man machen.
Das ist übrigens ein Plan, den Janeway ungefähr auch schon mal so gemacht hatte. Janeway hat mal Holo-Doppelgänger zur Täuschung eines mörderischen Programms gemacht in Voyager the Thaw.
Ein mörderisches Programm. Ach so.
Ja, es war ein mörderisches Programm.
Also jetzt verstehe ich es auch, ja. Ja.
Also die Hologramm-Taktik hat Tradition.
Okay.
Ja. So. Vor Shuttle Bay 3 zweifelt Gwyn dann, ne? Wie soll man denn ein Schiff entwenden, wenn überall Leute da rumstehen? So,
ist ein Problem.
Ja, habe ich mich auch gefragt. Nebenbei verrät sie dann, dass sie ein Kommunikationssystem entwickelt hat, um Murph zu verstehen. Also wieder mal linguistische Pionierarbeit an der Grenze zwischen Gurgeln und Grammatik von Gwyn. Ne? So.
Ja, das ist vielleicht auch die Überschrift ihrer Arbeit, sollte sie eine darüber schreiben. Zwischen Gurgeln und Grammatik.
Zwischen Gurgeln und Grammatik. Richtig gut, ja. Commander Tysis erscheint. Ist gerade nicht in Kuschelstimmung, muss man sagen. Ne? Der Grund nämlich, einer ihrer Tricorder lag wie ein weggeworfenes Pad auf dem Boden der Infinity.
Das macht man doch nicht. Die sind doch teuer.
Nee, das macht man wirklich
nicht. Genau. Auf der anderen Seite, ich meine, wie oft wir in TNG irgendwelche Tricorder quasi in den Müll geworfen haben, nachdem man die DIN-A4-Seite darauf gelesen hatte. Also... ich weiß nicht.
Nee, das waren ja die Pads.
Ja, stimmt, das waren die Pods. Ja, nee, stimmt, Tricorder. Oh, du hast recht, Tricorder. Ja, weil das so flach aussah. Entschuldigung, bei Tricordern denke ich immer noch was anderes.
Ja. Ja, ist auf jeden Fall ein Stilbruch.
Ja.
Und heißt, es ist sauer. Erzählt dann aber den Plan. Die Infinity soll nämlich zerstört werden. Schock. So. Aber nicht wegen der Crew, sondern wegen der Geheimmission. Und weil das Schiff mit Tarnvorrichtung damit gleich drei Föderationsverträge gebrochen
hat. Und das ist ein Argument, finde ich, ja.
Ja. Sebastian, welche drei denn?
Ja, auf jeden Fall die Nummer mit der Tarnung, ne? Das dürfen sie doch laut, was war denn das, Kitomer? Keine Ahnung, aber es gibt doch was.
Nee, Kitomer war ein
Klingon. Aber ging es nicht um die Klingonen oder ging es nur um die Romulaner? Weil die Klingonen, die haben doch auch eine Tarnvorrichtung, aber die sind ja mittlerweile Teil der Föderation.
Auch das nicht. Aber bei der Tarnvorrichtung geht es tatsächlich um den Vertrag von Algeron mit dem romulanischen Sternenimperium.
Okay.
So. Den haben wir zum ersten Mal in der Überläufer erwähnt bekommen und dann die Pegasus. Da wurde festgehalten, dass der Föderation ausdrücklich die Entwicklung von Tarntechnologie verbietet. Was die Föderation trotzdem ständig getan hat, ehrlicherweise. Aber
ach, so, deswegen ist ja auch bei der Defiant ein Romulaner an Bord am Anfang, ne?
Genau. Das ist ja, das geht nur mit Platzett der Romulaner quasi. Ja. Ja, und sonst?
Ja, irgendwas mit Temporär-Geschichten, ne? Also wahrscheinlich darf die nicht, die ist ja, wie war der Fachbegriff nochmal dafür, also die kann ja quasi sich...
Temporale Schäden.
Ja, genau, die kann sich in der Zeit bewegen, ohne dass sie von den Ereignissen mit in Mitleidenschaft gezogen wird, ne? Das kann ich mir vorstellen können, also findet Daniel das bestimmt auch nicht gut.
Es könnte sein, dass so eine temporale Direktive verletzt.
Ja, ne? Irgendwie aber möglich. Unklar, weiß ich nicht.
Also ich kann dir sagen, wenn du jetzt was gesagt hättest, dann hätte ich dich sehr bewundert, weil das gesamte Netz 2 fragt sich, welche Verträge hier gemeint sind. Also alle sagen, naja, Algeron ist klar. Ja. Ne, so. Aber an die anderen beiden weiß absolut okay. Keiner. Steht nirgendwo. Also alle schreiben nur, ja, keine Ahnung. Unklar, welche beiden anderen Verträge hier gemeint sind. So.
Okay, cool.
Aber du hast schon recht, also irgendwie temporale Direktiven könnte sein.
Ja.
Ne?
Aber das dritte.
Haben die in Voyager schon. Ja. Ja. Hm. Ja, müssten eigentlich. Das ist ja nach DS9. Bei DS9 haben wir die Zeitpolizei gehört. Ja. Weiß ich nicht.
Ja. Tja.
Vielleicht irgendwas Internes oder sowas. Tysis schlägt übrigens zwischendurch noch vor, dass sie sich bei Counselor Noom therapieren lassen.
Ja.
Finde ich übrigens schön, dass Noom jetzt Counselor ist.
Stimmt.
Der war auf der Dauntless war er noch Chefarzt.
Vielleicht ist das, also vielleicht war er irgendwie, weiß ich nicht, hat sich noch ein bisschen weiterentwickelt.
Er hat sich spezialisiert. Oder er ist degradiert worden, weil der Doktor jetzt dabei ist.
Kann natürlich auch sein. Autsch.
Und der Doktor ist jetzt Chefarzt. Ja. Schade.
Kann schnell gehen.
Naja, der sagt dann so halb im Scherz zu Tysis. Naja, aber statt zu zerstören, könnte man das Schiff doch einfach tarnen. Was ich ehrlich gesagt, also du hast eben gesagt, der Vorschlag von Rock war ja irgendwie ganz cool. Sie könnten Janeway fragen. Was Del hier macht, ist eigentlich auch ganz cool. So, weil der schlägt das so vor.
Ja.
Und wenn Tysis gesagt hätte, oh, das ist ja gar keine so schlechte Idee, lass mal gerade zu Janeway gehen oder sowas. Ne?
Ja.
Das wäre ja ein guter Moment gewesen.
Absolut.
Deswegen fand ich, dass Del das hier mal so scherzhaft irgendwie reinbringt und dann mal auf die Reaktion wartet, fand ich ganz schön. Aber Tysis hat dann halt irgendwie dieses komische künstliche Lachen drauf.
Ja. Genau, was. Ja, und alle lachen so ein bisschen peinlich berührt mit. Also Glenn und Del fand ich auf jeden Fall einen sehr schönen Moment. Aber du hast recht, eigentlich ist es geschickt, das mal zu droppen und zu gucken, was passiert, weil es hätte ja auch anders ausgehen können, ja.
Genau, ja. So, damit klingt der Plan natürlich tot, aber Del sieht noch eine Gelegenheit, weil um 8 Uhr wird die Infinity in einen blauen Riesen geworfen. Wenn sie vorher an Bord geben, kann man sie tarnen und verschwinden lassen, Tod vortäuschen, Exit durch Warp.
Jo.
Gwyn zweifelt ein bisschen, Del lächelt, aber allerdings wird es jetzt natürlich eng für die Hologrammvorbereitung. So. Lass uns kurz über den blauen Riesen sprechen.
Bitte.
Was ist das?
Es ist ein großer Planet. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich ist es irgendeiner dieser Zustände, in der die Himmelskörper kommen in ihrer Zeit der Existenz.
Also das sind ja eigentlich immer Bezeichnungen, die Sterne bekommen.
Ja.
Ne? Also entweder das hier, der blaue Riese, ist ein extrem heißer, massereicher Stern. Temperaturen, das ist jetzt natürlich was, wo du keine Skala hast, von über 10.000 bis 50.000 Kelvin.
Ja.
Keine Ahnung. Was ich aber sagen kann, ist, der ist damit blau-weiß und ist 1.000 bis millionenfach heller als unsere Sonne.
Das ist viel. Und wahrscheinlich auch energiereicher und wahrscheinlich auch wärmer. Also da will man eigentlich nicht hinfliegen.
Genau. Wegen seines hohen Energieverbrauchs lebt er allerdings nur wenige Millionen Jahre. Astronomisch gesehen ist das tatsächlich so ein echt Kurzzeitphänomen, kann man sagen.
Ja.
So, ja. Solche Sterne entstehen natürlich, also das, Sterne entstehen ja immer, das haben wir mittlerweile gelernt in unseren 7 Jahren Astrophysik hier, durch so Akkretion von Materie irgendwo. Das heißt, wenn Voyager irgendwo Nebel sieht, dann kann man davon ausgehen, dass dann irgendwann sich daraus eine Sonne bilden wird oder zumindest irgendwie irgendein anderer Himmelskörper. Und die Sterne entstehen dann bei besonders großen interstellaren Gaswolken. Allerdings sind die halt sehr selten, weil sie so eine kurze Lebensdauer hat.
Ja.
Ne? Deswegen findet man die meist in jungen Sternhaufen oder in Sternentstehungsgebieten. Und tatsächlich gibt es ein paar Beispiele, wenn du an den Himmel guckst, so im Riegelsystem oder im Oriongürtel. So.
Mhm.
Die kann man tatsächlich am Himmel sehen.
Die kann man auch an der Farbe erkennen, wenn man geeignetes Material hat, wo man durchguckt.
Sie sind auf jeden Fall sehr hell halt. Ja. Ne? Also sie sind relativ weit weg, deswegen es ist halt immer schwierig, so ein bisschen das zu differenzieren, weil wenn sie sehr hell sind, aber sehr, sehr weit weg, dann
sie ja trotzdem
sind sie
klein,
halt ungefähr
ja.
so ein, genau, dann sind sie halt ungefähr so strahlend wie halt weniger helle Sterne, wie zum Beispiel Polaris, also Polarsterne. Polarstern ist aber halt relativ nah dran
ja.
an uns, also relativ nah dran. Wir reden irgendwie trotzdem noch von 250 Lichtjahren oder sowas, ne? Aber ja, trotzdem ist dann halt der Polarstern heller als im Endeffekt so ein blauer Riese im Oriongürtel.
Verstehe.
Und die Strahlung beeinflusst dann die Umgebung natürlich erheblich. Das heißt, wir haben ionisierende UV-Strahlung, starke Sternenwinde und sowas. Hm. Ne? Am Ende explodieren, also am Ende ihrer Lebenszeit explodieren viele blaue Riesen dann in spektakulären Supernovae, mhm. ne? Und hinterlassen dann Neutronensterne oder eben auch schwarze Löcher. So.
Ah, das ist immer wieder.
Ja, die Umgebung eines solchen Sterns wäre dann extrem lebensfeindlich. Das kannst du dir dann schon vorstellen. Hohe Strahlung, starke Gravitationseinflüsse, chaotische Magnetfelder. Also Urlaub würde ich ja wirklich nicht machen.
Verstanden, auch nicht in der Nähe, ja.
Nee, genau. Und dementsprechend war es natürlich auch ist es ein relativ kritischer Plan, den die haben. Also es ist schon gefährlich, was die vorhaben.
Ja, und da müssen wir auch nachher nochmal drüber sprechen, weil das ja doch einigermaßen unproblematisch geht. Ne? Also ich habe immer gedacht, da kommt jetzt noch irgendwo so ein Spannungsbogen. Aber gut, ich meine, die haben auch immer nur diese 25 Minuten Zeit. Ich hätte es auch gedacht, dass das klingt so, ne, auch so was so Anziehungskraft und so ein Krempel angeht. Das klingt so, als wäre das schon eine nicht so ganz so geile Mission. Vor allen Dingen, weil sie ja dann auch noch so aussehen wollen, als würden sie da irgendwie verglühen oder so, ne?
Ich habe ja gedacht, das wäre so witzig gewesen, wenn die quasi dann den Flug um diesen blauen Stern herum ansetzen und dann einen Slingshot machen und damit wieder durch die Zeit
reisen. Das wäre natürlich, ja, ungewollt durch die Zeit. Upsi.
Genau. Mit einer Zeitmaschine, aber mit anderer Funktion hier an der Stelle. Naja. Wir gehen erstmal wieder zurück ins Holodeck. Da staunen nämlich Dahl und Quinn jetzt, weil Rock hat die Brücke der Protostar nachgebaut. Nostalgie trifft Strategie.
Ja, sehr schön, dass wir dann nochmal unterwegs sind, aber ich finde die Begründung von Rock allerdings auch ziemlich nachvollziehbar. Na, sie sagt ja dann irgendwie, sie kann hier besonders gut denken und ich meine, das hat sie halt über Jahre hinweg genauso getan, ne?
Das wollte ich gerade sagen und da habe ich auch noch so ein bisschen so ein kleines Abschweifen zu, weil das, was Rock hier sagt, ne, dass es quasi ihr mentaler Heimathafen ist, ne, dazu gibt es auch so ein paar Theorien, die das stützen, also aus der Psychologie oder aus der Neurokognitionsforschung.
Ja.
Ne, zum Beispiel die Aufmerksamkeitserholungstheorie von Kaplan und Kaplan. Die Brücke der Protostar ist für Rock kein neutraler Ort, sondern eben sicherer Hafen. Ne? In der Theorie der Kaplans gilt dann, Orte, die Vertrautheit und emotionale Sicherheit bieten, helfen, kognitive Ressourcen zu regenerieren. Und weil Rock ja in der Zeitschleife allein auf der Protostar gefangen war, über viele Jahre, müssen wir uns vorstellen, ist die Brücke für sie sowohl Traumaort als auch Ort des Wachstums. Und damit halt auch ideal, um Fokus und Problemlösungskompetenz zu aktivieren. Das ist quasi Rocks Ort für mentale Klarheit.
Ja, ja, und ich meine, ne, das ist halt, wenn man so viel Zeit an einem Ort verbracht hat, klar, du sagst, das ist auf der einen Seite ist es irgendwie Trauma, aber es ist auch irgendwie so ein bisschen, also so stelle ich es mir vor, so der Nullort, so, ne? Das ist so ein bisschen so die Embryonalstellung. Es ist so, du gehst dahin zurück und fühlst dich vielleicht auch einfach geborgen, weil du halt so lange dort warst, so, ne?
Sagt die Neuroplastizitätforschung auch, ne? Vertraute, kognitiv anregende Umgebung stärken nachweislich neuronale Strukturen. Mhm. Vor allem bei jungen Individuen. Also Rock ist jung, hochintelligent, emotional gebunden an das Schiff. Und wie du sagst, ne, das ist so ein bisschen wie, ja, wie wenn man als Fötus in der Mutter ist und dann besonders irgendwie gute neuronale Strukturen darin aufbauen kann. Also schätze ich, dass es eine ähnliche Theorie ist. Hier haben wir quasi eine Schlüsselreizmustermaschine. Mhm. So, ne? Also hier werden ununterbrochen kreative Problemlösungsprozesse getriggert, weil das so eine anregende Umgebung für Rock ist. So. Ja. Und zuletzt gibt es natürlich auch noch eine Theorie aus meiner Profession. Mhm. Ne? Didaktiker werden die gut kennen. Ne? Wir haben ja so ein paar LehrerInnen, die uns auch zuhören. Ne? Raumkognition in Lernumgebungen. Gibt es eine Studie von Barrett. Studien zeigen, dass Lernräume die Vertrautheit mit Relevanz kombinieren, die Leistungsfähigkeit erhöhen.
Aha.
Die Protostar-Brücke ist für Rock ein Raum des Lernens und der Verantwortung. Sie hat dort navigiert, gerechnet, vielleicht sogar geweint.
Ja.
So, ne? Also hochrelevant, ne? Und der Raum kontextualisiert ihr Denken. Also so wie die Uniform den Sternenflottenoffizier formt, formt die Brücke den Geist von Rock. So. Das ist tatsächlich, es ist ein richtiger guter Lernraum für sie. Ja, ja, finde ich total spannend. Auch hier wieder, diese Serie wird einfach von schlauen Menschen
offensichtlich.
Ja. Dann präsentiert sie das Ergebnis. Perfekte Holodoppel, Version Rock Deluxe. Ja. Ne? Volle Persönlichkeitsengramme, lebensecht bis zum letzten DNA-Bit, Subroutine veredelt und biometrisch nicht unterscheidbar.
Ups.
Dell guckt sich dann auch seinen Doppel an und sagt so, naja, aber also der Holo Dell, der ist ein bisschen zu selbstverliebt geraten. Und Gwyn und Holo Gwyn antworten sie
nein.
Nö, das passt schon.
Ja, es funktioniert immer wieder. Es funktioniert immer wieder. Ja.
Das ist sehr, sehr gut, wirklich. Ja. Plötzlich steht dann aber Admiral Janeway vor der Holodeck-Tür. In Smalltalk-Laune.
Ja. Ne?
So ein bisschen mit unseren Prodigies quatschen. Der Doktor schwebt auch daneben, voller Stolz auf seine Crew, sagt so, naja, die sind ehrlich, die sind offen, die sind kooperativ, ich habe die richtig gut hinbekommen. Jetzt, seit ich hier das Mentorship übernommen habe, alles super. Ja. So, ne? Drin bricht sofort Panik aus. Ne? Die Hologramme sind nämlich noch mitten in der Kalibrierung. Ausschalten würde jetzt alles zerstören. Und das Beste, die Hologramme glauben selbst, sie seien echt. Das heißt, sie verstecken sich jetzt auch noch nicht.
Ja.
So, danke, Rock. Exzellenz in digitaler Verwendung. So.
Ja, was aber irgendwie ganz geil ist, also ich finde die Konsequenz halt irgendwie ganz geil, weil die irgendwie ja dann sagen so, ja, die wissen ja nicht mal, dass die Hologramme sind. Dann verstecken sich halt die anderen. Das fand ich echt ganz geil eigentlich.
Genau. Hologramme, die denken, sie seien real. Ist auch nicht das erste Mal in Star Trek. Ne?
Moriarty. Oh nee, der hat immer gedacht, er ist ein Hologramm. Vergiss es.
Genau, Moriarty wusste das, genau. Es gibt aber so ein paar. Also zum Beispiel gab es den Bösewicht aus den Dixon Hill-Romanen, Cyrus Redblock, der dachte, er wäre real.
Ja.
Dann in Concerning Flights bei Voyager war es Leonardo da Vinci.
Stimmt.
Der dachte, dass er real wäre.
Ja. Ne? Gespielt von Rhys Davies, ne?
Ja, Jonathan Rhys Davies,
genau.
Ja. Und in Spirit Folk, die Bevölkerung von Fairhaven, die dachte auch, sie wäre real.
Oh ja, stimmt, richtig. Und natürlich auch Arachno Dingsbums, ja, der.
Stimmt, ich glaube, der dachte auch, der wäre real, ne?
Chaotica. Bride of Chaotica.
Stimmt.
Der ist doch nachher auch durchs Schiff gelaufen und hat das alles nicht gecheckt. So, ne? Also, ne, oder der ist doch nicht, ist er durchs Schiff gelaufen? Also der hat doch auf jeden Fall auch dieses Holodeck durchbrochen irgendwie, ne? War nicht irgendwie sowas?
Ah, zu wenig Erinnerung dran.
Er hat auf jeden Fall, meine ich, herausgefunden, dass man den Computer aktivieren kann und solche Dinge. Egal.
Ja, da irgendwas hat er herausgefunden. So, ich muss nochmal gucken. Es gilt auf jeden Fall Tarnung halten, Holos nicht triggern, Tür nicht öffnen oder halt Panik. Aber mit Stil so. Janeway startet dann auf jeden Fall den Override. Die Tür geht auf. Die echte Crew taucht ab zwischen Konsolen. Tarnmodus ehrlicherweise relativ schwach. Ich habe die ganze Zeit gesehen, die muss doch
nicht
sehen. Die,
also, geil.
Das ist nicht weit so. Und die Hologramme übernehmen. Also Holodell behauptet, man schlendere nostalgisch durchs Gedächtnis. Deswegen die Protostar, ne? Holomurph reicht Kaffee. Das ist Janeway-Bestechung auf alle
Höhe. Absolut. Niveau, fand ich sehr, sehr aufmerksam, ja.
Genau. Janeway ist beeindruckt, weil trotz aller Strapazen wirkt die Crew doch irgendwie stabil. Ne?
Ja.
Und unsere echten Kids lauschen mit stillem Stolz hinter irgendwelchen Konsolen. So kurz geduckt. So.
Geht aber gut, ja.
Janeway versichert auf jeden Fall, niemand konnte diesen Zeitparadoxon-Mist vorhersehen, aber die Föderation sucht schon nach einer Lösung und der Doc lobt nochmal seinen Phasenlisten, bleibt endlich lokalisiert. Holo Gwyn packt sich dann auch so auf den Arm. Ah ja, hier, guck mal, ne, so.
Ja.
Und Holo Gwyn gibt sich dann auch kämpferisch. Der Doc verspricht, sie arbeiten an der Heilung für ihre Phasenverschiebung.
Alle sehr authentisch offensichtlich. Ja.
Zuletzt noch Holo Rock, die verkündet heroisch, wir holen Chakotay und die Protostar zurück.
Ja,
Janeway, naja, das ist Optimismus. Schön. So. Also völlig realitätsfern, aber korrekt. Schön.
Ja.
Toll. Sie erklärt dann sanft, na, das ist jetzt Sache der Sternenflotte. Wir fliegen mal zur Erde zurück, Mission abgeschlossen. Aber Faith is never futile.
Hm.
Könnte auch ein Wandtattoo in Janeways Quartier sein, ehrlich gesagt. Weil das Wort Futile hat Janeway relativ oft in ihrer Biografie gehört. Auch ja, in einem anderen Zusammenhang.
Stimmt allerdings, ja. Auch gedacht, ob das vielleicht ein Spruch ist, der den Seven-Year auf dem Kissen gehäkelt hat.
Genau. Ja, so kennen wir Seven, dass sie quasi immer ja. Kissen behäkelt hat. Ja.
Ja.
Naja, damals. Es hat auf jeden Fall funktioniert. Janeway und der Doktor gehen. Keine Ahnung, dass sie gerade mit Bits und Subroutinen geredet haben. So, also ja. Der Hologramm-Bluff war erfolgreich. Dementsprechend gibt es dann auch Applaus für Rock. Ihre Holo-Versionen sind so gut, dass nicht mal ein Tricorder eine Chance hätte. Und selbst Holo Zero kann die Gedanken der anderen Holos lesen.
So. Aber nur die, ja.
Ja, aber da habe ich irgendwie gedacht, naja, das hat mich jetzt am wenigsten beeindruckt, weil das ist reine Programmierung, dass der einfach ja, weiß, was bei den anderen gerade losgeht. Also,
ja, voll.
Ja.
Ja.
Dahl legt den Plan fest, 2 Stunden bis zur Sonnenbratung der Infinity. Ne?
Aha.
Die Holos bleiben hier, die echte Crew bereitet den Coup vor. Das war zumindest der Plan. Doch dann ja. Plot-Twist. So. Die Hologramme glauben ja, sie seien echt. Also sperren die echte Crew im Holodeck ein.
Ah.
So, und jetzt muss ich möchte hier nochmal kurz ein bisschen ausholen. Also.
Bitte.
Nur ein ganz klein bisschen. Das erinnert mich an einen französischen Philosophen, wo ich gerade hier in Frankreich bin. Ne?
Ja, aue.
Jean Baudrillard.
Wer kennt ihn nicht, ne?
Und damit gehen wir jetzt weiter in unserem Telekolleg Sozialpsychologie. So.
Jean Baudrillard, ein Mann von vielen Gesichtern. Wie heißt er?
Baudrillard.
Baudrillard.
Also geschrieben Baudrillard. Ja. Ja? Wir erinnern uns. In der letzten Folge sind wir von Quantenphysik zur Soziologie zur Social Media geslidet. Ne? Und unser Fazit damals war, wenn alles beobachtbar ist, dann gibt es kein echtes Ich mehr, nur noch das, was wir zeigen. Also Authentizität ist Performance, Echtheit ist Pose. So. Zumindest war das mein Fazit, du hast dich nicht ganz angeschlossen. So.
Ja.
Und jetzt setzt Imposter-Syndrom genau da an und knallt uns mit Warp-Geschwindigkeit in die nächste Dimension. So, und da sage ich, enter Jean Baudrillard, ne, Frankreich, Philosophie, 1980er.
Ja.
Medientheorie, ne, könnte ja auch dir gefallen. Ne?
Ja.
Und seine These ist dreischrittig in der Medienwelt. Mhm. Und das ist, ich finde es total spannend. Also, erster Schritt. Er sagt, in der Postmoderne entsteht ein Moment, wo wir mehr Medienbilder als echte Erfahrungen haben.
Mhm.
Wir sehen nicht mehr die Welt, wir sehen die Bilder von der Welt. Also Nachrichten, Werbung, Insta-Stories, Dokumentation, alles ist Filter. So.
Ja, ja. An dem Punkt sind wir ja eigentlich schon.
Genau. Wie gesagt, das ist ein Schritt in der Postmoderne, der irgendwann gekommen ist. So, der hat das in den 80ern geschrieben, das heißt, er hat das damals schon so gesehen.
Mhm.
Zweiter Schritt. Die Bilder fangen an, sich zu wiederholen. Weil sie referenzieren nicht mehr auf etwas Echtes, sondern nur noch auf andere Bilder. So. Also ein Selfie, das aussieht wie das Selfie von jemandem, der ein Selfie gemacht hat. Wie jemand, der wie ein Star aussieht. So zum Beispiel. Irgendwie.
Und da sind wir ja auch wieder hier im Kommentar von Wertz dann eben noch gesagt. Ne? So von wegen, wenn KI dann anfängt, mit Daten gefüttert zu werden, die KI gemacht hat. Und dann wird die Kunst zur und so weiter und so weiter.
Da komme ich noch hin. So.
Okay.
Dritter Schritt wäre dann bei Baudrillard, irgendwann weiß keiner mehr, was war hier eigentlich das Original. Gibt es das überhaupt noch?
Mhm.
Und dann ist es schwierig, den Unterschied zwischen Bild und Realität zu kennen. So. Es entsteht das, was Baudrillard das Simulacrum nennt.
Mhm.
Eine Kopie ohne Original. Ein Abbild von etwas, das nie echt war. So. Baudrillard ist durch ganz harte Thesen bekannt geworden. Zum Beispiel, dass es den Golfkrieg nie gegeben hat. Der war kein Verschwörungstheoretiker. Er meinte nur, das, was wir als Golfkrieg kennen, war ein Medienereignis. So.
Mhm.
Ne? Und das, was wirklich final da irgendwo in Kuwait und im Irak passiert ist, ist was ganz anderes gewesen. Also den Golfkrieg, den wir kennen, den gab es nicht.
Geile Theorie, okay. Ja.
Muss man natürlich noch mal ein bisschen erweitern, ne, damit das wirklich verständlich ist und Baudrillard nicht wie der letzte Verschwörungstheoretiker gilt. Aber da wollen wir ja gar nicht hin gerade.
Ja.
Ich versuch's nochmal anders zu erklären, weil der beschreibt in seinem Werk Simulacre et Simulation, ne, 1981, 4 Stufen, wie sich Realitäten ihre Darstellung zunehmend voneinander entfernen. So.
Mhm.
Erste Stufe, die getreue Abbildung. Ne, das ist schon, da ist Realität und Darstellung noch relativ nah beieinander. Ne?
Mhm.
die Darstellung als Spiegelung der Realität. Zum Beispiel ein Porträt, ne, also keine Ahnung, Malerei im 17. Jahrhundert oder sowas, ne?
Ja.
Ein möglichst getreues Porträt oder ein Foto. So,
ja.
Die ersten Fotos oder sowas.
Ne? Ja.
Zweiter Schritt wäre dann, und wie gesagt, wir beschreiben einen Entfernungsprozess von Realität und Darstellung. Ne? Zweiter Schritt wäre dann die Perversion der Realität. Dann wird die Darstellung eine verzerrte Version der Realität. Zum Beispiel bei Propaganda. So.
Mhm.
Ne? Fängt im 20. Jahrhundert erstmal richtig an,
ja,
dass tatsächlich die ersten Darstellungen eine verzerrte Version der Realität darstellen. So.
Mhm.
Dann geht's weiter. Dritter Schritt, die Simulation täuscht Realität vor. Also es gibt keine echte Vorlage mehr, aber die Darstellung gibt vor, eine zu sein. Beispiel Reality-TV.
Ne? Ja.
In der Darstellung passiert, die vorgibt, Echtheit zu sein. Nichts an Reality-TV ist ja echt.
Ja.
Es ist alles Darstellung.
Ja.
Ne? Du merkst, ja, wir sind wieder relativ nah an dem Thema der letzten Woche.
Ne? Absolut.
Vierter Schritt, das Simulacrum ist dann, die Darstellung hat keinerlei Bezug mehr zur Realität. Sie ist eine Realität zweiter Ordnung, ein eigenständiges System. Baudrillard nennt das Hyperrealität, eine Welt, die realer ist als die Realität. Oder eine realer als die Realität erscheint.
Ja.
Und ich habe heute mal auf Instagram ein Experiment gemacht, beziehungsweise aus eurer Perspektive gestern. Ein klassisches Beispiel sind die aktuellen KI-Bilder von den Actionfiguren.
Ja, habe ich gesehen. Und mich gewundert, weil diese Actionfigur, die du gepostet hast, finde ich mehr Ähnlichkeit mit mir als mit dir hatte.
Das ist wegen der Hoodie-Jacke, die trägst du eher. Ich erinnere daran, laut Baudrillard entsteht ein Simulacrum, wenn eine Kopie keinen Bezug mehr zu einem Original hat oder wenn das Original selbst zur Kopie einer seiner medialen Darstellung wird. Im Fall der KI-Actionfiguren also, die Figur ist nicht du, also oder ich hier an dieser Stelle, sondern eine idealisierte, stilisierte Version meiner selbst mit Accessoires, die mein Image betonen.
Ja.
Die Verpackung suggeriert Echtheit, obwohl es nie ein physisches Produkt gab. Die Darstellung wird zur neuen Realität, die du dann online teilst und die andere als dich wahrnehmen. So. Und damit die Grenze zwischen Person, Darstellung und Repräsentation verschwimmt vollständig. Und genau das ist das Wesen eines Simulacrums bei Baudrillard.
Ah, geil, ja.
Und damit zurück zur Voyager A. Und wir kommen jetzt gleich auch nochmal zu dem Ding von letzter Woche.
Ja.
Was
ja, jetzt sind wir ja eigentlich ja schon ganz nah dran jetzt gerade. Ja, ne?
Total nah dran. Was sehen wir da? Wir sehen eine Crew,
ja,
und noch eine Crew.
So. Ja.
Beide behaupten, echt zu sein.
Ja.
Beide handeln wie Dahlgren, Zero und Co. Beide retten den Tag. Beide haben Gefühle, Zweifel, Heldenmomente. Nur eine Hälfte davon besteht aus Hologrammen. Und die glauben sogar selbst, dass sie die Originale sind.
Ja.
So, das ist der Moment, wo Baudrillard sich ein Raktagino machen würde.
Im Replikator natürlich.
Im Replikator, natürlich im Replikator. Was, ja, wo sonst?
Ja.
Was wir hier sehen, ist ein perfektes Beispiel für ein Simulacrum. Die Holo-Crew ist nicht einfach eine Kopie der echten Crew, sondern ein eigenständiges System mit Autonomie, mit Mission, mit inneren Konflikten und so weiter.
Mhm.
Die handeln wie die Originale, reflektieren über sich selbst, führen den Plot genauso weiter, wie es auch die Echten getan hätten. Also sie simulieren nicht nur, sie existieren als eigenes Narrativ.
Allerdings in der realen Welt, ne?
Ja, genau. Und da liegt der Witz. Denn was unterscheidet sie dann noch von der realen Crew? Die Echten verstecken sich im Holodeck und beobachten. Die Hologramme werden beobachtet und verhalten sich authentisch.
Ja.
Klingt nach Hawthorne-Effekt, den wir in der letzten Woche hatten. Authentizität ist Performance. So. Baudrillard würde jetzt sagen, beide Crews sind Teil der Hyperrealität, in der das Original keinen Vorrang mehr hat. In einer Welt, in der die Simulation genauso echt erscheint und sogar echter wirkt wie das Original,
ja,
ist Echtsein keine stabile Kategorie mehr. Das ist das, was ich letzte Woche gesagt habe, mit Authentizität gibt es eigentlich nicht. Jegliche Authentizität ist Performance. Oder Baudrillard, Echtsein ist keine Kategorie. Oder wie der es selbst sagt in dieser Szene, die wir ganz am Anfang gesehen haben, meine, ja, echten Freunde würden das nie tun. Aber woher weiß er das? Und was, wenn er irrt? So.
Ja.
Ja, im Universum von Baudrillard, ja, oder im Holodeck der Voyager oder offensichtlich in der gesamten Voyager, weil die können sich ja überbewegen, ist das eine sehr reale Frage.
Ja, das stimmt.
Was ist Realität? Was ist Original? Gibt es das überhaupt noch? Was ist hier echt?
Ja, schwierige Kiste, auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall ein spannendes Gedankenexperiment. Und dass es so nah anschließt an dem, wo wir gestern waren.
Ja.
Finde ich schon ganz spannend, ja.
Ich habe das Gefühl,
gestern,
dass wir
letzte
hier,
Woche, gestern, letzte wir, Woche. Wir podcasten jeden Tag.
Ich habe das Gefühl, dass wir hier wirklich ununterbrochen uns die Frage stellen, was ist eigentlich die Realität? So, das stellen wir uns in einer Zeitebene, das stellen wir uns jetzt in einer Kopierebene in der Holodeck-Simulation. Und vielleicht, stell dir mal vor, jetzt vermischen wir irgendwann die Zeitebenen und dann kommt eine andere Gwyn zum Vorschein. So.
Ja.
Und dann haben wir hier gerade eine Gwyn isoliert durch diesen temporalen Stabilisator, das Ding oder das Ding, was der Doktor hat.
Ja.
Und dann kommt jetzt eine andere Gwyn, die aus irgendeinem Grund anders entwickelt worden ist, in einem parallelen Zeitstrahl, in dem sie sich jetzt eigentlich befinden, und dann sind beide Gwyns da. Wer ist denn dann die echte?
Ja, was heißt echt überhaupt? Ich meine, die Fragen, die haben wir in temporären Folgen ja auch immer mal wieder gestellt, ne?
Ja.
Die kannst du auch auf im Zweifel in Tuvix dann auch anwenden.
Klar.
Das ist nochmal ein anderes Problem, aber genau. Ja,
aber
keine Ahnung.
Aber so ein solches Problem wird hier gerade die ganze Zeit vorbereitet. Wir bereiten hier ununterbrochen, also ich meine, die letzten beiden Folgen heißen Beobachterparadoxon und Imposter-Syndrom, also bitte schön. Also wir bereiten hier ununterbrochen einen riesigen ethischen Konflikt vor, der die Frage beinhaltet, was ist Realität?
Vielleicht kommt Tuvix nochmal.
Ich würde, am Ende ist Tuvix der Observer. Dann hätte also Dominik Graf auf jeden Fall recht, der uns die ganze Zeit, die ganze Zeit ins Kommentar, in den Kommentar schreibt, ihr werdet staunen, wer der Observer ist.
Ja. Große Augen machen. Ja.
Weil dann würden wir staunen.
Sehr, sehr große Augen
machen.
Sehr staunen. Ach, geil. Ja. Ja, gut. Ja, das mit dem echt und nicht echt, also es gibt bei der Crew, ja, gibt es halt am Ende noch die Physik, ne, also die oder die Biologie oder wie du es auch immer nennen magst. Ich meine, für Scanner sind sie nicht zu unterscheiden.
Kannst sie aufschneiden, ja.
Sie sind ja am Ende unterschiedlich. Also man wird ja irgendwie feststellen können, dass die aus Photonen gemacht sind, oder?
Ja, wobei, also wahrscheinlich wirklich nur, wenn du sie verletzt. Also ich meine, nicht, dass Janeway da ein Problem mit hätte.
True.
Aber offensichtlich sind sie ja Solids. Also das ist ja das, was Rock dann irgendwie geregelt hat.
Ja.
Ich weiß noch nicht mal, ob die nicht eventuell sogar bluten oder so.
Ja. Das haben wir ja auch schon alles gezeigt bekommen, ne?
Ja, könnte alles sein.
Ja.
Naja, wir werden es vielleicht in der nächsten Folge sehen. Erzähl mal gerade noch diese Story hier zu Ende. Ne?
Ja. Oh, Kopfschmerzen, ey.
Eine Stunde später hebelt Rock nämlich die Tür auf, sehr subtil, also subtil wie ein Warpkeimbruch ungefähr. Del beschwert sich sofort, du hast die Holos zu gut gemacht. Rock kontert trocken, naja, du wolltest es perfekt, nicht praktisch. So.
Ja, ja.
Ja. Zero sieht das Problem klar, wenn die Holos denken, sie seien die Originale, dann planen sie gerade ihren großen Infinity-Ausflug, inklusive Selbstvernichtung im Sonnenbad. Toll. Das Problem ist, die Holos sind dann nur für die Voyager gemacht. Das heißt, wenn sie mit der Infinity abhauen, dann sind sie weg.
Ja.
Also dann sind sie noch, bevor die Infinity weg ist, selber weg.
Ja, aber ja. Und die Infinity ist halt auch weg. Also alle sind weg. So.
Genau. Und das wäre das Worst-Case-Szenario, weil dann ist der Plan im Eimer und Gwyn tendenziell verloren. So.
Ja.
Wir haben jetzt noch eine Stunde bis zum Launch und Gwyn fragt, wie man die Echten von den Falschen unterscheiden kann. Del sagt, naja, also schwierig, deswegen sollte jetzt jeder sein eigenes Ich jagen.
Ja.
Das ist auch wieder psychologisch, ne? Jeder jagt sein eigenes Ich. Weil
Freud würde es doch bestimmt gefallen.
Total. So. Ja. Also, wir haben einen multiversalen Spiegelkabinettkampf vor uns. Also, ein Dahl trifft dann leider doch auf einen Zero als allererstes und fragt ganz unschuldig, ob der schon mal seinen Holodahl gefunden hat. Und Zero ist verwirrt, Dahl auch. Zero ist misstrauisch, Dahl noch mehr. Und dann der Klassiker, bist du echt? Nein, du bist fake. Ich kann deinen Geist nicht lesen. Ach, wie hologrammverdächtig. Zero diagnostiziert auf jeden Fall, oh Gott, Rogue Holograms und rennt los. Dahl hinterher, klassisches Slapstick-Paranoia-Protokoll. Und ich muss sagen, ich liebe diese Szene, weil wir absolut nicht wissen, was da gerade passiert.
Ja, aber stimmt, wir wissen nicht, was passiert, du hast völlig recht.
Weil, wir haben keine Ahnung, wer hier wirklich fake und wer hier wirklich echt war.
Ja, ja, ich hab kurz drüber nachgedacht, weil, aber du hast recht, es geht ja in alle Richtungen, ne? Also die Argumentation von Zero ist ja schon richtig, weil ich habe zuerst gedacht, naja gut, wenn Zero Dells Mind nicht lesen kann, dann muss Zero ja das Hologramm sein, weil das Hologramm kann ja nur die Minds lesen von seinen Hologramm-Kolleginnen und Kollegen. Ja. Aber das stimmt ja gar nicht.
Zero kann halt auch keine Photonen lesen.
Ja, absolut. Ja, es ist richtig geil.
Kompliziert. Zero stolpert dann in einen zweiten Dahl. Die beiden Dahls starren sich an, zücken Phaser, werfen sich dieselben Anschuldigungen an den Kopf, synchron gesprochen. Das ist wie ein Spiegelkabinett auf LSD hier an dieser Stelle. Sie schießen, entwaffnen sich gegenseitig und rennen weg in entgegengesetzte Jeffreys Röhren. Einer funkt dann sein Team an, blöd nur, er funkt sich selbst an, diskutiert dann mit sich selbst.
Stolpern auch zeitgleich, ne? Es ist wirklich sehr schön, ja.
Die Bordansage erinnert nüchtern, 30 Minuten bis zur Infinity-Explosion. Also genug Zeit für mindestens 3 Identitätskrisen hier an dieser Stelle.
Ja. Und die kommen.
Der Doktor trifft 2 Murphs direkt nacheinander. Zuckt allerdings nur mit den Schultern, was ich ehrlicherweise diagnostisch korrekt finde, aber erschreckend gleichgültig.
Das stimmt allerdings.
Zero scannt hektisch nach Combatch-Signaturen, findet aber viel zu viele Duplikate.
Ja.
Deswegen gibt er das auch auf. Und in einem eleganten Akt technischer Tollpatschigkeit lässt Zero dann den Tricorder fallen. Da weiß ich auch nicht, warum das geht.
Ja.
Auf jeden Fall direkt vor Majel.
Ups.
Die will irgendwie, also die ist immer noch so verträumt und will irgendwie, die ist fasziniert von Zero, will irgendwie flirtend helfen auch so ein bisschen.
Ja,
also
ja.
So traurig, dramatisch flirtend. Zero winkt ab, weil er gerade ganz andere Sachen im Kopf hat irgendwie.
Ja, eigentlich will sich Majel entschuldigen, ne? Also offensichtlich gab es da ein bisschen Funkstille so.
Ja, aber es ist trotzdem irgendwie noch immer so träumerisch so ein bisschen.
Ja.
Majel denkt auf jeden Fall, das sei wieder dieses seltsame Verhalten, das Zero seit Solum zeigt. Zero sieht dabei hinter ihr den anderen Zero vorbeihuschen und flüchtet damit der Ausrede des Jahrhunderts. Ich bin heute nicht ganz ich selbst.
Yeah.
Ja.
Vielleicht aber auch
true.
Doch, ja, weiß ich.
Wir gehen in die Messe. Da ruft ein Jenkin panisch, wir nähern uns dem Hyperriesen. Der andere nickt, perfekter Moment für ein Duell auf Leben, Tod und Milchshake. Also Testziel, ein kaputter Replikator. Nur der echte Jenkin hat das magische Talent des Percussive Maintenance. Also irgendwo draufschlagen und dann funktioniert es wieder.
Ja.
Jenkin 1 scheitert, Jenkin 2 klopft kurz drauf, zaubert einen Milchshake und reicht ihn großzügig rüber.
Ups.
Damit haben wir dann die erste Identitätskrise. Der erste zerbricht nämlich innerlich und sagt, bin ich gar nicht ich? Ist es eine Pokalypse.
Davon kommen jetzt noch so ein paar. Ja, aber das ist die erste Stelle und eigentlich auch die einzige Stelle, wo es klar wird, wer ist. So, ne?
Ja.
Also, ne?
Ist hier, gut, dass Jenkin hier wie heißt dieser Test nochmal?
Reality-Check, was?
Nee, um Menschen von Maschinen zu unterscheiden. Der Test, der lange Zeit ungelöst war, bis die ersten Sprachbots mit KI gekommen sind, die das sofort geschafft haben.
Ich glaube, der ist gar nicht so lange ungeknackt gewesen. Na, wie heißt der noch gleich? Aus den 60ern ist der, meine ich.
Ja, von diesem Informatiker, der auch Enigma damals entschlüsselt hat, glaube ich. Ne?
Kann sein.
Ah, Dingstest, wie heißt der denn nochmal?
Der hat so einen ganz trivialen Namen. Kepler-Test, Wobbler-Test, Floppler-Test, Glippler-Test. Das ist der. Ja, jetzt googelt er. Gib deinem
Gehirn. Ich hab's. Aber vielleicht hast du es noch. Ich geb dir nochmal. In deinem Gehirn.
Okay, ich denke mal ganz kurz hier. KI, Intelligenz, Test, Rorschach-Test.
Die Leute schreien auch gerade alle, ne?
Ja, ja, klar. Du hast ja, aber ich meine, du hast gefuscht. Das ist doch gemein.
Ja, aber die Leute, die schreien, nicht ich.
Ja, klar. Du,
Der Mann.
Turing-Test!
Danke. Sehr gut.
So, guck mal, wenn man meinem Gehirn einfach nur 10 Minuten Zeit lässt, dann spuckt das alles aus.
Alan Turing, genau, der Turing-Test. Und Jenkem hat hier quasi den Jenkem-Turing-Test entwickelt.
Ja, absolut. Ja. Als Einziger, möchte ich mir, ne? Als Einziger.
Absolut. Noam taucht dann auf, bietet Therapie an, bekommt stattdessen einen Milchshake in die Hand gedrückt.
Auch nicht schlecht.
Jenkem rennt weiter und Noam zuckt die Achseln und sagt, naja, gut, dann Feierabend. Programmiert sich ein Holodeck mit tropischer Insel und maximaler Blubberblaseneinstellung. Wie jeder gute Therapeut, wenn die Klienten plötzlich anfangen, mit sich selbst zu diskutieren.
Absolut.
Also alles perfekt.
Alles safe, ja.
In Citation Ops ist passiert was ganz Spannendes. Da haben sich zwei Rocks gefunden. Aber statt sich gegenseitig mit Identitätskrisen zu bewerfen, machen sie das Undenkbare, nämlich Teamwork.
Es ist so geil, ja. Dass das die Lösung ist. Ich feiere es so sehr. Und dass sie von Rock kommt, von wem sonst.
Natürlich.
Also von das Rocks.
Rock ist wieder Star Trek, ne?
Rock Rocks.
Ja. Intelligenz trifft Muskelkraft, trifft Diplomatie mit Wahlbezug. irgendwo anders stolpert ein Dahl über eine Gwyn. Beide sind so paranoid wie ein Romulaner und gestehen, wir wissen gar nichts mehr. Gwyn schlägt dann aber auch eine Allianz vor, gegen den Rest.
Mhm.
Klingt logisch. Klingt auch aber irgendwie verräterisch, weil es ist eine Falle. So.
Ja.
Die Gwyn war die falsche und plötzlich stehen auch Zero, Jankum und Murph da, 4 gegen Dahl. So viel zu vertrauen. Jagen ihn durch die Gänge. Und Dell ruft, meine echten Freundinnen würden das nie tun. Antwort Phaser auf, vielleicht doch. Und uns kommt die Szene bekannt vor, weil wir haben sie am Anfang der Folge schon gesehen.
Richtig.
Aber bevor es knallt, kommt die andere Gwyn mit Feuerlöscher. Alle werden vernebelt. Deus ex CO2. Entschuldigung. Und dann Janeway über Intercom. Alle in den Shuttle-Hangar, noch 10 Minuten bis Infinity-Todesflug. Subtext, wer jetzt noch Identitätsprobleme hat, soll sich jetzt bitte beeilen.
Please.
Dahl fängt gerade an, alle festzubinden. Sehr motivierend, sehr nicht Starfleet-regelkonform, aber gut, es ist auch nur ein Voyager, auf der das hier alles passiert. Dann kommt Dahls Nummer 2 mit Phaser im Anschlag. Alle greifen zur Waffe. Mexican Standoff mit Bonus-Murphs. 2 von allem. Noahs Phaser-Arche. So, jetzt höre ich auch.
Gott, ey.
Also, Dells, Jankums, Gwyns, Zeros, Murphs, alle stehen sich gegenüber, wie im Holonovel-Western des 24. Jahrhunderts. Aber dann, Rettung durch Doppelrock. Ne?
Mhm.
Die Rocks treten auf, schauen einmal in die Runde und erinnern den Kindergarten an den eigentlichen Plan. Mission retten, nicht sich gegenseitig pulverisieren. Und tatsächlich, sie haben eine Lösung. So.
Yeah.
Genau. Denn zurück im Protostar-Holoprogramm legen die beiden Rocks den Plan da, ruhig, sachlich, komplett unbeeindruckt von diesem ganzen Phaser-Bingo, der da vorher gelaufen ist. Nur 6 dürfen Voyager verlassen. Es gibt eine Lösung, aber sie verlangt das Unmögliche, nämlich Kooperation. So. Das Gute ist, die Holodoppel sind jetzt voll kalibriert und wenn man die Holomatrix überlädt, rebooten sie ohne Erinnerung an das Protostar-Abenteuer und damit wäre die perfekte Fake-Crew-Ersatz an Bord. So. Während die Echten sich klammheimlich Richtung Infinity verpieseln. So.
Das Gute, guter Plan.
3 Minuten bis zum Start, alle stimmen zu, die Rocks starten in Overload, dementsprechend Lichter flackern, Majel guckt auch so ein bisschen komisch, ne? Hologramme verpuffen, der Doktor verschwindet mitten in der Behandlung, auch Hologramm, schade, so.
Ja.
Kanzler Noom verliert sein Blubberparadies, wobei der mittlerweile irgendwie wieder in diesem Flussrätsel war, glaube ich, ne, mit bringe einen Fuchs, einen Huhn und ein bisschen, da war er, glaube ich, wieder gerade drin.
Ja.
Und die Holobrücke löst sich auf. Am Ende sind nur noch Dahl, Rock, Jankum, Gwyn, Murph und Zero da, also die Echten.
Ja. Ne?
Und Jankum atmet auf, weil seine Identitätskrise jetzt nicht in einem Philosophieseminar endet, sondern mit der Erkenntnis, ich bin ich. Phew.
Huh.
Ja. Die Crew sprintet also zur Shuttle Bay nur, um vom frisch rebooteten Doktor gestoppt zu werden. Der fragt, ob er ihnen heute schon Unterricht gegeben hat. Ich hab hier eine Speicherlücke nach Holomatrix Overload. Zum Glück kommt Majel. Sie lenkt den Doc ab, indem sie behauptet, sie sei an Opa interessiert.
Mhm.
Ja.
Also an Oper, nicht an Opa, bevor es komische.
Ein Oper, genau. Sie nennt auch die, jetzt habe ich vergessen, welche Oper sie nennt, aber auf jeden Fall war das ein Stück, dass der Doktor schon in The Renaissance Man singt, also mit Janeway an Bord an Shuttle zur Voyager zurückgekehrt ist. Und im Endeffekt macht Majel hier dieselbe Taktik, um den Doktor abzudenken wie Zero in der vorherigen Episode. Ne?
Ja.
Also, Es geht also, um eines seiner Interessen, darüber spricht er am liebsten und deswegen zieht man ihn damit weg.
Genau, mit seiner Eitelkeit jetzt zum zweiten Mal geschlagen.
Und dann gab es noch die sehr, sehr schöne Konversation von Zero und Majel telepathisch. Ne?
Ja.
Warum hast du hier gerade gelogen oder so, fragt Zero. Mhm. Ne? Und Majel sagt, Vulkanier lügen ständig.
What?
Ja. Schön. Also endlich mal jemand, der ehrlich ist. Vor allem bei jemandem so faszinierenden wie dir.
Ah.
Zero ist komplett überfordert.
Ja.
Da muss Zero rausziehen, bevor es peinlich wird, auf jeden Fall.
Ja. Schön.
Ja, schön. Im Shuttle Bay sind sie allerdings zu spät. Die Infinity startet direkt Richtung Blauer Riese. Auf der Brücke sagt Janeway passend, Chakotay mochte blaue Sonnen. Ist schön.
Ja.
Tysis merkt an, dass Dahl ziemlich betroffen wirkte. Beide würdigen aber nochmal die Resilienz der Protostar-Crew.
Ja.
Photostar ist auch nicht so schlecht.
Ja, also. Die Photostar, wo wir ja gar so viel bei Insta
die
und
jetzt,
so waren.
Die jetzt übrig bleiben, ist die Photostar-Crew. Photostar. Der ganze emotionale Frust, das ganze Chaos und doch kein Zusammenbruch, das ist schon für sie relativ beeindruckend, wie die Kids hier sich verhalten. Janeway schließt, Hoffnung ist das, was diese Kids am besten können. Und man muss ja sagen, manchmal braucht die Sternenflotte genau das, ne? Unbeirrbare Teenager mit interstellarer Sturheit.
Ja, vielleicht auch in diesem Fall, wer weiß, das werden wir nächste Folge sehen.
Genau. Während also die Infinity heldenhaft Richtung Solarkremierung fliegt, mit wahrscheinlich Wagner-Oper, beamt sich die echte Crew an Bord. Gwyn hat das Transportersignal verschlüsselt und da lobt's not bad für jemanden mit permanentem Existenzparadoxon. Kaum außer Voyagers Sensorsicht haut Jankum aufs Tarnmodul mit der bewährten Technik, ne, Percussive Maintenance, ne, also draufhauen, bis funktioniert. Scotty würde weinen vor Stolz. Ja, die Voyager glaubt, die Infinity ist Geschichte. In Wahrheit biegt die Crew elegant ab. Kurs, Spiralnebel des Schicksals.
Fade Rock to Black. Bemerkt, ach so, nee, ja, da sind wir noch gar nicht, ja.
Rock bemerkt, dass die Holodoppel bald wieder hochfahren. Und dann sieht sie, ha, ist irgendein kleiner Glitch. Naja, was wird's wohl sein?
Stimmt, das hat schon fast wieder verdrängt, ja.
Und wir denken, niemals einen Glitch ignorieren, besonders nicht in der Star Trek-Serie.
Auf gar keinen Fall.
Also weiß denn Rock denn hier nicht, dass sie gerade in der Star Trek-Serie ist? Das ist wirklich schade. Ja, im Holodeck starten die Holodoppel neu, komplett amnesisch, das hat geklappt, ne?
Ja.
Kein Plan von Flucht, Sonnenbad oder Identitätskrise, sie wundern sich nur, warum sind wir im Holodeck? Ja, ja. Komisch.
Ja.
Zurück auf Werkseinstellung, freundlich, folgsam, völlig verwirrt. Aber die Persönlichkeiten sind vertauscht.
Ups.
Holo Dahl klingt wie Zero.
Ja.
Beim Philosophie-Slam. Holo Zero hat plötzlich Dahls Swag, spricht in Witzen. So.
Ja.
Gwyn murmelt in Murph-Gurgeln, während Murph mit Gwyns ernster Stimme über Moral referiert. Und Rock ist plötzlich ein grummeliger Mechaniker, während Jankum über Gefühle redet. Mit echten Gefühlen. So.
Ups.
Ja. Willkommen im schönsten Unfall der Holotechnik seit Barclay. Und willkommen in der nächsten Folge, die wohl eine Verwechslungskomödie sein wird.
Sehr schön. Das war ja heute schon eine. Dann ja. Gibt es noch eine obendrauf.
Es gibt noch eine obendrauf. Ja. Ja.
So. Aber jetzt Fade to Black. So.
Jetzt Fade to Black, genau. Und ich bin dran mit Bewertung, glaube ich.
Ja, ne? Ist korrekt. Ist
absolut korrekt. Weil du das in der letzten, genau, ja, letzte Folge gemacht hast. Ich muss sagen, also wir hatten hier die zweite Bottle-Episode hintereinander. Das kann man schon deutlich so sagen. Es ist ja irgendwie so eine Reflexionsphase gerade in dieser Staffel, bevor es jetzt wirklich wieder auf weite Reise gehen muss. Auf der anderen Seite sind wir ja wahrscheinlich auch in der nächsten Folge noch weiter viel auf der Voyager, weil da ja gerade das Chaos ausbrechen muss. Während unsere wahren Prodigies, wenn man dann von Wahrheit sprechen kann,
ja
auf dem Weg sind. Ich fand das hier ganz gut. Dieses Chaos zwischendurch war natürlich extrem verwirrend und auch schwierig anzugucken.
Ja.
Aber das wollte es ja auch sein.
Ja, genau.
Also sie haben hier exakt das erreicht, was sie erreichen wollten, nämlich eine maximal verwirrende Passage innerhalb dieser Folge, weil du überhaupt nicht mehr wusstest, was hier gerade passiert.
Absolut.
Weil die halt wirklich, also wenn Rock die perfekten Doppeldecker, die perfekten Doppelgänger schafft,
ja,
Das ist eine Logik, in der viele Star Trek-Serien jetzt gesagt hätten, na gut, wir machen aber irgendein Erkennungsmerkmal. Aber Prodigy nicht.
Ja, richtig.
Es gibt kein Erkennungsmerkmal und dementsprechend waren die Szenen so anstrengend.
Ja.
Das fand ich sehr konsequent und gut. Ich möchte aber jetzt wirklich mal unsere Kommentatorin von vor 2 Folgen zustimmen. Mit einer Kinderserie hat das hier gar nichts mehr zu tun. Also einfach überhaupt nicht mehr. So. Ja.
Ja.
Aber mir hat es gut gefallen. Wie war es mit dir?
Ich kann mich dem nur anschließen. Ich habe irgendwie ein bisschen mehr Spaß gehabt mit der Folge davor, aber ich bin irgendwie im gleichen Vibe unterwegs und ich mochte das Durcheinander, ich mochte die Idee, mochte die Umsetzung und ich mochte am liebsten die Auflösung, nämlich, dass alles nur im Team gemeinsam geht. Das war doch wunderschön und Star Trek-like.
Mhm.
Genau, und deswegen habe ich eigentlich auch nicht viel daran auszusetzen. Freue mich jetzt, dass es dass es jetzt wieder ein bisschen rausgeht und dass wir vielleicht wieder ein bisschen was Neues entdecken. Aber ich fand jetzt diesen Aufenthalt auf dem Schiff mit diesen 2 Bottle-Episoden durchaus okay. Ich habe viel geschmunzelt, auch mal gelacht. Also, was willst du mehr? Ich habe nichts wirklich auszusetzen an dieser Folge.
Die Voyager ist auch ein schönes Schiff, das muss man auch
dazu sagen. Ja, ich bin da gerne unterwegs, ja.
Absolut. Schön. Dann gucken wir uns doch auch die nächste Folge noch an.
Ja, Mensch, das ist doch eine super Idee. Ja, müssen wir mal gucken, wie wir das irgendwie zwischen den ganzen Hasen und Eiern und diesem ganzen Bums dann hinbekommen, aber irgendwie wird es schon funktionieren, ne?
Ja. Ich brauche auf jeden Fall hier im Urlaub ein bisschen mehr Zeit und Muße, noch ein bisschen diese Folge vorzubereiten, die nächste. Das heißt, wir werden, glaube ich, es schaffen, pünktlich am Ostermontag um 17:01 zu erscheinen.
Ich bin auch erstmal.
Traue ich uns sehr viel zu.
Ich bin auch erstmal vorsichtig optimistisch. Aber hol dich auch ein bisschen, ist ja wichtig, ne, dass du hier auch mal hier.
Absolut.
Mal die Beine baumeln lässt und die Seele oder was auch immer. Und dann. Ne?
Ich habe einen Whirlpool.
Oh.
Allerdings auch relativ viel Regen angesagt in den nächsten Tagen, aber es ist nicht so schlimm.
Das macht nichts. Wenn man von unten nass ist, kann es auch von oben nass werden. Alles fein.
Stimmt eigentlich. Ich könnte auch bei Regen in den Whirlpool.
Habe ich schon gemacht. Kann man durchaus machen.
Na, mal sehen. Gut.
Viel Spaß.
Vielen Dank.
Euch auch.
Tschüss.
Tschüss.
Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de. Discovery Panel. Discover Star Trek.